Freunde, und damit herzlich willkommen zum Podcast zusammen mit Dominik und Kevin.
Und
wir haben heute tatsächlich auch einen kleinen Gast dabei.
Rin.
Wir haben Rin dabei, wir unterstützen heute kleine Rapper.
Hey, ich würde mich freuen, wenn ihr gleich auf den Link unten geht. Das ist meine erste Single. Die heißt Shawty Will Supreme. Und bitte stream, bitte.
Stark.
Ja, sehr geil, dass es geklappt hat. Wir sind gerade im schönen Baden-Württemberg. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist no joke, wir sind hier reingefahren. Heute ist Baba-Wetter. Fast schon ein bisschen zu krass. Hier ist sehr, sehr warm.
Übelst 30 Grad heute.
Ja. Ganz also wenn wir hier gleich ein bisschen rumsweaten, Freunde, dann wisst ihr Bescheid. Aber wir sind hier in Baden-Württemberg reingefahren. Kommen frisch aus NRW, aus Köln.
Ja.
Ist natürlich komplette Veränderung, muss man sagen.
Harter Kontrast immer.
Also hier ist wie Urlaub. Hier ist wirklich sehr, sehr geil.
Das höre ich tatsächlich öfter. Also hier kommen ja ab und an auch Menschen her, meistens im Musikkontext. Und die sind alle, vor allem meistens, wenn die aus Berlin kommen, haben die immer so diesen, oh, hier ist so schön. Und
oder wo kommt dieser Front gegen Berlin die ganze Zeit? Ich habe vorhin schon, da wohnen schon ein, zwei Schüsseleien
gemacht.
Ich mag Berlin privat sehr. Nur es ist auch, also Berlin ist ja die größte Stadt, sag ich mal.
Ja.
Ne? Und da findet ja Entertainment, vor allem in meinem Beruf, alles statt. Deswegen kommen halt die meisten von daher.
Ist das noch immer so? Ist das noch so, dass Berlin so diese Musikstadt ist, so mäßig?
Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist, so im Video-Entertainment,
Streaming,
sag ich
YouTube
mal.
Ist gar nicht. Also
ja, ein bisschen.
Okay, das Ding ist, okay.
Musik ist es auf jeden Fall. Also alle Majors sind da, alle Hauptbüros sind da. Natürlich hat man in anderen Städten auch Ableger und hier und da gibt es, also
Frankfurt.
Ich bin dann ja quasi so, gehöre zu den Ausnahmen.
Du bist so. Außenposten hier.
Genau, ich bin so Außenposten hier, wirklich so die letzte Bastion. aber natürlich kann man großteilig, muss man sagen, alles ist in Berlin.
Ja, bei uns im Business ist es halt so, ich weiß nicht, ist, kann man schon so sagen, ne? Es gibt schon Creator in Berlin, aber ich habe halt immer das Gefühl, da bilden sich immer so Dreiergrüppchen oder so. Da hat niemand so Bock, wirklich miteinander zu kollaborieren.
Ja, das stimmt.
Und während das zum Beispiel in Köln so ist, dass halt da wirklich...
Ey, Köln ist krass.
So
das fühlt sich gut, es ist dann manchmal auch so ein bisschen so scheinheilig, habe ich das Gefühl, bei manchen. Aber an sich ist es schon so eine große Gruppe, irgendwie eine große Familie.
Ja.
Und woanders ist es immer eher so dieses, so man macht so mit seinen zwei, drei Homies was so.
Selbst. Meint ihr nicht, das hat mit den Leuten zu tun, weniger mit der Stadt?
Ich glaube halt irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube zum Beispiel, dass es in Berlin halt, ich weiß, was du sagen möchtest.
Also was,
glaube,
was glaubst du, was die Stadt, also vor allem... Es ist schwierig, was Berlin anzukreiden, weil die meisten ja gar nicht aus Berlin kommen.
Ja, das ist halt auch vielleicht das Problem da dran.
Also, weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube halt oft, dass das Problem ist, warum Leute nicht so krass Stuff zusammen machen, weil du halt diese langen Fahrtwege hast. Also, ich kenne es halt, ich habe zum Beispiel lange Zeit in Köpenick gewohnt und wenn du dann halt Homies hattest irgendwie in Mitte oder so, dann bist du halt diese entspannten 40 Minuten gefahren und da hat halt keiner Bock drauf. Gerade
oder
wenn
ich
du
bin in,
Party
in 40 Minuten, wo da bin ich fast in Straßburg, Alter.
Ja.
Ich bin frühstücken in Frankreich, Alter.
Ja, komplett. Und ich, das habe ich nie verstanden, bis ich aus Berlin rausgezogen bin und jetzt halt in Köln wohne. Diese Fahrzeiten-Sache, egal wo ich hinbrauche, das längste ist 20 Minuten in Köln.
Ja, wirklich.
Und das ist wirklich Gamechanger. Das ist, Bro, ich mache seitdem wirklich, ich habe in diesen, ich glaube, ich wohne jetzt seit 6 Monaten in Köln, beziehungsweise, also ich wohne gerade übrigens in einem Keller immer noch.
Im Büro.
Bro,
im Büro, im Keller, Digga.
Ganz übles Ding.
Ja.
Aber in diesen 6 Monaten, wo ich da bin, habe ich no joke so viel erlebt wie die 4 Jahre davor in Berlin.
Bro,
wenn nicht sogar mehr.
Aber liegt auch daran, dass du jetzt halt mehr Vlog-Stuff machst und davor hast du dich einfach eingeschlossen, hast 8 Stunden am Tag gestreamt, Digga. Und dann bist du pennen gegangen, aufgestanden.
Das stimmt, aber ich habe ja trotzdem freie Tage gehabt und auch an denen ging nichts,
okay,
weißt du?
Okay, check.
So,
also witzig, dass der Berliner sagt, es ging nichts. Und jetzt mehr geht in der kleineren Stadt.
Aber das ist das, was ich meine. Guck mal, so.
Das heißt, meine These meines letzten Albums ist gar nicht so falsch.
Es sind safe die Leute schon auch, ne? Aber trotzdem merkst du, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Mindset, was vielleicht in unterschiedlichen Regionen schon anders sein kann.
Ich glaube, das ist gar nicht so eine Berlin-Sache. Ich glaube, es ist so eine. Es gibt immer den einen kulturellen Hotspot pro Land oder vielleicht sogar pro Kontinent und ich glaube, die Dynamik ist immer gleich. Also alles, was man so Berlin als Problem anspricht, so, Das ist das Gleiche, wenn du nach L.A. gehst.
Mm, safe,
wenn du nach L.A. gehst und dort die Leute fragst, wenn die genau das Gleiche sagen,
ich glaube nur,
es sind die Leute hier, sind so und so und woanders ist es besser. Und
ich glaube nur in L.A. ist das Ganze so auf Amerika-Basis so ein bisschen hochskaliert.
Mal 10, natürlich. Mal 10, ja.
Definitiv. Auch so krass, also ich war noch nie in L.A., aber wir reisen ja vielleicht demnächst mal hin, wenn alles klappt.
Ja, wenn alles klappt, ja.
Und ich habe gehört, da ist crazy so Homeless-People-Problem. Und
ja, die Amerikaner haben auf jeden Fall
krass, krass.
Was jetzt mal so als Laie, sag ich mal. Aber ich glaube, diese, gerade das, was du ansprichst, dieses Homeless-Problem, stammt ja davon, dass die halt einfach kein so gutes soziales Fangnetz haben, wie wir hier in Deutschland.
So weird.
Das macht aber deren Content halt umso besser.
Deren Content?
Weil du musst
es
halt
gibt
einfach
echte
hustlen.
Armut und Shit.
Also du hast einfach die Fallhöhe ist krass, wenn du es so nicht schaffst. Die Fallhöhe ist halt einfach extrem. Du siehst dann, im Zweifelsfall kannst du einfach wirklich obdachlos sein.
Ja. Ich meine, das ist vielleicht
oder
das,
eine Krebserkrankung erzeugt dann Millionen Schulden. So.
Das ist dann vielleicht das, was so diese Stories erzeugt. Warum, also wisst ihr, was ich meine? So diese,
der Hustle ist krasser, Bro.
Genau, also ich meine, so Musik lebt ja von so Emotionen und irgendwelchen coolen Stories, die man so erzählen kann, oder auch traurigen Stories, die man erzählen kann aus dem Leben. Und in Amerika gibt's vielleicht mehr Armut, mehr Trauer, mehr so Probleme mit Gesundheit und so.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einfach, also die Emotionen sind nicht in irgendeinem Land stärker oder so. Ich glaube einfach, der geschäftliche Teil ist da halt krasser.
Wie meinst du?
Also einfach der Business-Teil ist einfach ausgeprägter. Also dieser Hustle, dieser abseits des Kreativen, alles was davon, also ich glaube nicht, dass Amerikaner kreativer sind.
Nee, so meine ich es nicht. Ich meine
ich
nur, dass häufiger
deren Hustle
so
ist einfach krasser.
Ich habe so das Gefühl, dass dadurch, dass halt in Amerika so in meinem Kopf ist da diese Schere zwischen Arm und Reich noch größer. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dadurch dann eher so die Sterne für die Leute richtig stehen, so mäßig, sag ich mal, dass sie diese Rap-Karrieren anfangen können, weißt du? Also quasi,
ich glaube,
wo ich hin will.
Ja, aber ich glaube, es wirkt halt dann, das ist aber auch so eine Generalisierung, so auf Klischeebasis, finde ich, aber es wirkt halt im Zweifelsfall krasser, wenn halt einer eine Geschichte erzählen kann, dass er halt wirklich aus dem allerletzten Ghetto wirklich mit jede Nacht Schüsse irgendwie und Shit und das da irgendwie rausgeschafft hat. Das kannst du halt da natürlich krasser erzählen als jetzt hier, wo du sagst, ja, auch hier gibt's schlimme Umstände und Stuff, auf jeden Fall, aber jetzt
nicht
so.
Menge,
Genau, und das meine ich. Ich glaube, deswegen ist da so dieses Entertainment-Business halt so viel bigger oder so. I don't know.
Also deren Art einfach auch, also deren Unternehmenskultur ist einfach anders und das spiegelt sich definitiv in deren Unterhaltungsindustrie.
Feierst du Amerika so vom Ding, so für Urlaub, fürs Hinreisen? Also warst du selbst schon da, oder?
Ja, ich war, ich habe mir das alles gegeben, New York, LA und so weiter, aber ich, bin, also das war zu diesem Nimmerland-Zeit damals und dann bin ich relativ kritisch auf dem Album so ein bisschen damit umgegangen, vor allem im Intro, weil das so ein bisschen für mich so demaskiert hat. Also ich habe es nicht so gefeiert. Ich find's cool, als Touri hinzugehen und zu sagen, hey geil, all diese so kulturellen Touchpoints halt aus seiner Kindheit und die siehst du die auf einmal und ich fand's weird, weil alles kommt dir so bekannt vor.
Es ist wie so ein bisschen auch, aber trotzdem so auf so einem anderen Planeten, fand ich.
Genau,
immer.
Also alles kommt dir so super bekannt vor, obwohl du es ja nicht kennst.
Mhm.
So, ne? Und
geil.
Das fand ich halt irgendwie super geil, aber dann so die Wahrheit war halt, also die Menschen, die ich da kennengelernt habe, also ein Homie, der quasi auch nichts mit der Unterhaltungsindustrie zu tun hat, den ich dort hatte, der ein gut bürgerliches Leben hatte. Mhm. Ja, also der sogar gute Karten, sage ich mal, hatte im Leben. So oder nicht viele so schwierige Stolpersteine. Was die, also wieder dieses Thema, was die an Hustle haben dort, ist hier, glaube ich, nicht so wirklich vorstellbar. Also es war ein Dude.
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, der war erfolgreicher Immobilienmakler.
Okay.
Und hatte noch zwei Jobs nebenher.
Holy shit.
Aber weil er es musste? Oder weil er es wollte?
Literally, also weil er es musste. Weil
sonst Miete nicht paybar
wäre. Genau, weil einfach Miete nicht absolut.
Ich habe so Zahlen gehört, so 80 Quadratmeter, 4K oder so in New York und so ein
crazy. Okay, New York ist, ja noch, ist halt...
Also, ja, aber Bro, 4K?
LA ist auch so, ja.
Ja, Bro, aber da, also,
das ist billig da.
Ja, aber holy shit, wie willst du das payen, Alter? Ja,
in New York hab ich gehört, da leben halt einfach, also so erwachsene Menschen, 40 Jahre alt, die einen guten Job am Leben in einer 5er-WG.
Genau.
Das ist impossible.
Also mit irgendwie verheiratetes Pärchen, der Mann ist Banker, die Frau ist Architektin.
Krass,
Fünfer-WG.
Ey, ich sag dir ehrlich, so cool wie New York vielleicht sei mal, ich war noch nie da, Aber das wäre es mir nicht wert.
Bro, 0%. Dann muss ich
sagen, fuck it, also dann.
Ja, aber das meine ich, genau, das war für mich so, also das zu sehen, dass so ein random Dude dort einfach viel, viel härter hustelt als ich und ich hier, sag ich mal, was anderes Outcome hatte damit und das war für mich schon so, okay, krass.
Wäre es für dich eine Wave auszuwandern, also jetzt nicht nach Amerika oder so, sondern vielleicht so Spanien oder sowas oder so irgendwas?
Ich bin gar nicht dieser, ich lieb's hier.
Mhm. Also, auch so, ich finde Deutschland mega.
Also ich kenne ja den Unterschied so, dadurch, dass ich als Einziger hier bleiben durfte und alle meine Verwandten weggehen mussten. Also
weil die abgeschoben
also,
wurden. Oder
genau, also die meisten sind im Krieg von uns gekommen. Mhm. Und der einzige Unterschied war, dass mein Vater halt hierher kam in den 70ern schon als Gastarbeiter.
Ja, der kam vorher schon.
Das heißt, der hatte eine Erlaubnis. Okay. Und alle, also meine ganze Verwandtschaft ist mit mir im gleichen Krankenhaus, teilweise im gleichen Zimmer geboren. Und diese kleine Banalität dafür gesorgt, dass ich hier aufwachsen durfte. Und alle sonst wurden abgeschoben.
Ist krass, wie kleiner Switch am Ende des Tages.
Wirklich klein, ja.
Also, weißt du, was ich meine? Guck mal, das ist jetzt nicht so ein Riesen-Switch.
Ja, der Butterfly-Effekt.
Ja, quasi. Also so,
wann kam
es würde
also,
Rin quasi nicht geben sonst.
Ja.
Und es, also, selbst wenn man jetzt meine Karriere rausnimmt, so, das ist ja eine riesige Anomalie, damit kannst du ja nicht rechnen. Mhm. Aber selbst alles weggenommen war mein Leben sehr viel einfacher und angenehmer. Also, mein Cousin hat Informatik studiert und repariert Roller. So, meine Cousine hat Linguistik studiert und macht Kuchen. Mhm. So, und
haben die Bock jetzt heutzutage zu sagen, ey, wir kommen nochmal rüber? Irgendwie zu versuchen?
Also viele Jugendliche dort machen das jetzt.
Ja.
Also seitdem Kroatien in der EU ist, ist das ja so, dann hast du ja, wenn du einen kroatischen Pass hast, hast du ja dann, genau, Arbeitsrecht, kannst du überall, wie ein Deutscher, ne? Kannst du jetzt auch nach Spanien gehen und dort irgendwie
arbeiten.
Ist es wirklich so, also ich, guck mal, ich bin halt so dieser Ultra-Allmann, ne? Ich bin jetzt auch nicht aus dem Süden oder so. Ich habe wirklich nur dieses Berlin. Das Einzige, was wir als so kulturellen Einfluss haben, sind halt die türkischen Gastarbeiter und die türkischen Familien bei uns und halt Polen.
Und die Polen, ne?
Aber so, ich habe es jetzt nie so richtig mitbekommen. Wäre es für jemanden, der jetzt in Kroatien lebt, schon worth, sag ich mal, jetzt heutzutage in 2022 nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten?
Würde ich sagen, extrem.
Oder um hier zu studieren?
Also
oder
das so? Ist ja das Problem von so Ländern, also gerade von diesen ganzen Ostblock-Ländern und sowas, das ist ja das ist ein Riesenproblem für die, also weil die Jugend halt einfach weggeht. Also jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, klar gibt es so Menschen, natürlich bleiben welche auch da, gerade auch familiär betrachtet ist das meistens so der Anker, wo man sagt, ey, du kannst jetzt die Familien nicht im Stich lassen oder andersrum, genau andersrum, wenn man sagt, okay, ey, irgendjemand muss hier Geld nach Hause bringen.
Ja.
Mm. So, und dann musst du halt ins Ausland so und die Geld nach Hause schicken. Also es gab mal irgendwo ich weiß nicht mehr, ich habe das irgendwo gelesen, kann auch sein, es war Bullshit, aber ich erinnere mich ziemlich gut daran. Ich weiß auch nicht mehr die genaue Zahl, aber ich weiß, dass gerade Bosnien und Herzegowina, wo ich herkomme, so ist der. Also die Menge an Geld, die durch, also uns nennt man ja so Diaspora, also die weggezogen sind und quasi Geld nach Hause schicken.
Mhm.
So.
Okay.
Und die Menge an Geld ist doppelt so hoch wie der BIP des Landes.
Ach,
überhaupt.
Du Scheiße.
Holy shit.
Das heißt, deren Hauptwirtschaftszweig sind einfach Auswanderer, die Geld schicken. So,
ey,
das ist deren Haupteinnahmequelle.
Ich fand das krass, damals zu sehen, meine erste Freundin war Kroate damals, wir waren mit der Familie, also so, das war, glaube ich, der Klassiker, die Eltern waren hier und Oma, Opa dann auch, aber so Oma und alle waren unten und man ist immer im Sommer runter und so.
Klar.
Und dann bin ich ein paar Mal mit und es war so eine Faszination Deutschland gegenüber, da wurde auch Deutsch in der Schule gelernt, wir konnten voll viele Deutsch
in der Schule, definitiv, das ist wie Amerika für die. Also
da
Deutschland ist deren Amerika.
So, ja, irgendwie schon, ja. Das
hat man
ist
so
echt krass.
Wirklich, wächst man auf mit so diesem Dream
Traum
aus
nach Deutschland.
Ja?
Ja, definitiv.
Krass.
Also das ist so, wenn ich dann immer unten war, war das so dieses, ich bin dann angekommen.
Du kommst an wie Elvis.
Mit einem Gameboy oder so.
Ja.
Das war für die,
krass,
also das war ja schon für den Deutschen krass, weil es eigentlich amerikanische Unterhaltungstechnologie ist. Und dann bist du ja schon also ein, zwei Jahre später erst hier rangekommen. Und wenn ich dann unten damit war, war das so, dann ist die literally die ganze Straße gekommen. Alle Freunde von meinem Cousin,
holy
alle
shit.
Sind gekommen und waren so, boah, krass, mein Gott, der hat einen Gameboy. So. Und das ist dann, das werden alle Jugos mitfühlen. All mein alter Stuff ist, als ob ich mal gefragt wurde, sofort nach unten geschippt worden. Wenn irgendwas zu groß war oder ich irgendwie, ich hatte einen neuen Gameboy, der alte war schon, in der Sekunde war der schon im Reisebus.
So bei DHL.
Der war schon beim Paket. Nee, DHL gibt's nicht.
Geil.
Du kannst nichts
runterschicken. Wie schickst du
runter? Nee.
Bus.
Mit Bus?
Reisebus. Also die Reisebusse fahren ja immer die Arbeiter hin und her. Und dann musst du zu dem hingehen, gibst ihm 20 für so eine Tüte, der...
Ah, der macht so auf so.
Genau, fragt nicht, was drin
ist. Und Rückfall bringt er ein bisschen Schliwitz mit oder so.
Genau.
Ah, okay.
Gut, da kann man sich auch nicht beschweren.
Ja.
Aber das, halt auch, das, also, das ist, man sagt ja so ein bisschen so, das härteste dritte Weltland so innerhalb von Europa. Also rein, jetzt geografisch gesehen, ist es ja ein Teil von Europa, so politisch natürlich nicht.
Kroatien, meinst du jetzt, oder Bosnien?
Nee, Bosnien. Ja. Und, ja, es ist auch das ärmste Land Europas. Krass. Das ist richtig crazy.
Gibt es, das ist jetzt komplett Team Switch.
Ja.
Aber ich finde sowas immer voll interessant. Gibt es in deinem Heimatland so eine krasse eigene Küche? Habt ihr so geiles eigenes Food oder so?
Ja, also natürlich gibt es so einzelne Gerichte, aber ich habe das letztens gerade mit meinem Vater darüber gelacht, weil wir waren so, ey, guck mal, wir haben so Pech gehabt, guck mal die Italiener, was sie für eine Küche hatten. Ja.
Und die überall sind auf der Welt. Nee, die sind nicht so weit weg.
Genau, ja. die haben das so gefickt, dieses Game. Also auf der ganzen Welt, weißt du? Aber und es gibt, und das ist auch das Problem, unserer Gastarbeiter, wenn die dann Restaurants aufgemacht haben, und das ist ja genau bei meinen Eltern auch so, dann sind das meistens deutsche Restaurants. Also die Jugos haben immer so Vereinsheime und so genommen.
Stimmt.
Wo was dann in Deutschland
oder? Pommes, genau, hier. Ah. Weil es gibt keine, also nee, die Jugo-Küche ist einfach so ein Mischmasch aus Sachen, die es überall auch gibt.
Aber also, ist nicht die deutsche Küche auch ein bisschen so?
Nee, deutsche Küche hat sehr
viel. Wir haben auch sehr viel zusammengeklaut, oder? So ja, aus dem Ungarischen, so dieses Gulasch-Ding.
Okay, Bro, wo fängst du an? Also klar, wenn ich jetzt eine Million Jahre zurückgehe, dann hat jeder mal irgendwo angefangen, der Steinzeitmensch, der ein Fleisch in Wasser reingeworfen hat oder so.
Digga, hat er seinen Hack bekommen eigentlich?
Der hat eigentlich angefangen mit Gulasch oder was?
Was war eigentlich? Genau, der Typ Blitz hat ins Feuer eingeschlagen, da war ein Feuer und der hat einfach
Fleisch getan. Guck mal, das war der allererste. Alle haben mit dem angefangen.
Wer hat eigentlich das Rad neu erfunden?
Digga.
Ja.
Irgendwann war literally der Typ, der das Rad neu erfunden hat.
Er hat gesagt, verfick nochmal, Digga, diese Kutschen mit diesen eckigen Rädern. Nee, die nervt übel ab. Ist so laut.
Warum ist die nicht rund?
War ein Schwabe, 100 Pro.
Bro.
Du hast ein Schwabe gewesen.
Ne? Gottfried Daimler. Nee, Digga. Gottlieb Daimler.
Ja. Unter Karl Benz.
Und wir haben, also guck mal, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, wir haben keine signifikanten... Also irgendwie bei uns ist der Cevapcici irgendwo anders im Ostblock. Also bei den Rumänen ist es der Mietsch. Aber es ist immer irgendwie alles, es ist irgendwie ein Hackfleischröllchen mit irgendwie ein bisschen Gemüse.
Okay, aber so, es ist ein bisschen so wie so die Maultaschen und so und dann Pelmeni und so, ne?
Also
es
gibt die Russen haben ja auch 18 Maultaschen irgendwie.
Genau,
ja, also guck mal, bei uns ist so ein, Maultasche. Also da steckt ein bisschen, es hieß ja Jugoslawien, das heißt slawische Kultur, das heißt alles so ein bisschen, kann man dem Russland zusprechen, dann waren aber auch mal ganz lange, 500 Jahre, die Osmanen da. Deswegen hast du bei uns ja auch einen großen muslimischen Anteil. Das heißt,
gerade in Bosnien, ne?
Gerade in Bosnien. Ja. Also Bosnien ist der muslimisch-stämmigste Teil so. Ja. Das heißt, du hast dann auch Baklava bei uns. Deswegen sagt auch meine Mutter, sagt Bala und so. Also ehrlich? Bei uns hast du so ein... Es ist der härteste Kulturschmelzpunkt in Europa. Also da trifft quasi die katholische Kultur, also die Römer waren mal auch ein Teil von Kroatien, deswegen hast du in Dubrovnik und Split und so römische Architektur. Mhm. So, dann hast du aber die Osmanen waren mal auf der Seite da und die Russen waren mal da. Das heißt, du hast so ein...
Das ist alles.
Deswegen hast du auch kein Erscheinungsbild von einem Kroaten.
Ja, genau.
Das gibt's
also,
nicht. Du weißt nicht, wie ein Kroate aussieht.
Ich hab jetzt auch
nicht kann
so...
zwei Meter... Also, was man sagen kann, wir sind alle sehr groß. Durchschnittlich ein sehr großes Volk.
Ja.
Wenn du auf so einer Jugo-Hochzeit bist, sehr viele Männer sind so groß wie ich. Also das
wie groß bist du?
1,92.
Oh, okay, krass.
So. Hot. Und damit, da gibt's sehr viele Dudes. Also, wo ich auf der Hochzeit von meinem Cousin war, war ich manchmal der Kleinste.
Krass.
Sehr viele Onkels, die 2 Meter groß sind und so.
Krass. Okay, das ist crazy. Ich glaube, man kann es am besten beurteilen von der Trinkfestigkeit. Wenn du trinkfest
aber ein Russe ist auch trinkfest.
Okay, das stimmt, ja.
Also bei uns ist so, guck mal, dann hast du so Dudes wie mich, die gar keinen Bart haben. Dann hast du aber so einen Dude, der schwarze Haare, Vollbart hat.
Ja, okay.
Weißt du, also oder dann hast du einen blonden Kroaten. So, das
gibt's alles.
Sehr schwierig.
Also, das stimmt schon. Also ich habe jetzt auch nicht in meinem Kopf so wirklich, wie, also guck mal, wenn wir uns jetzt alle einen Russen vorstellen, so den Average genau. Russen, hat man so einen richtig Stereotype.
Genau. Ja. Adidas Jogginganzug, ja. kurze Haare. Ja. Du denkst an so ein Gosha-Model.
Ja, ja.
So, so ein ne? kantiges genau. Gesicht. So.
Genau, ja. super kantige. Ja.
So. Von so einem Allmann hat man auch immer so ein Bild. So.
Ja, so wie ich im Grunde. Obwohl, ich bin auch schon so bärtig für einen Allmann.
Also ja, du. Keiner von euch sieht aus wie ein richtiger Allmann.
Nee.
Ja.
Also der Kameramann meint schon, das ist ein richtiger...
So... Mark Forster ist ein Allmann. Ja. Boah. Weißt du, man? Das ist eine, das ist so, den kann man
bei Wikipedia noch so nach oben
hier. Ja, den kann man so ins, bei Wikipedia kann man den eigentlich einbauen, so.
Der ist wirklich ein Proto-Allmann, ja.
Stimmt, stimmt. Ja, aber wenn man halt an so einen Kroaten denkt oder so, dann hat man da nicht dieses.
Tommy Schmidt ist ein Allmann.
Boah, true.
Oh, der ist so der neue, die New Wave.
Der ist Neo-Allmann.
New Wave-Allmann.
Ja, ja, ja. Stimmt, stimmt. Stimmt, sag, da habe ich auch in den YouTube-Kommentaren unter unserer letzten Folge gelesen. Geiler Podcast, aber nicht so geil wie Gemischtes Hack leider. Da kommen wir noch nicht ran.
Kann man nichts machen, Bruder.
Die sind die Podcast-Götter, gell?
Ja, so ein bisschen.
Ey, der Podcast von Gemischtes Hack ist auch nice. Du hast auch mit Felix ein bisschen Kontakt und so, ne?
Ey, ich liebe Felix, der ist ein guter Freund. Und deswegen war ich ja auch mal Teil. Also ich habe auch mal mit denen einen Auftritt gehabt bei denen im Podcast.
Ehrlich?
Ja, ja, ich war halt auch mal eine Folge. Und Tommy Schmidt und ich teilen tatsächlich sehr viel. Von okay. dieser Allmann-Kultur, dieses Kuchenessen und so. Wir haben uns eine Zeit lang immer sonntags gebettelt, wer den krasseren Kuchen
erfährt. Geil.
Bist du so, dass du wirklich jedes Wochenende hingehst und dir ein Stück Kuchen reinfasst?
Kaffeekuchen?
Wirklich, ja.
Das heißt, wir blockieren dich jetzt hier gerade.
Blockieren wir gerade.
Ich hatte schon mal ein Stück Kuchen.
Ah, du hattest schon.
Was gab's natürlich?
Heute ganz, ganz, ganz trocken Erdbeerkuchen, Alter.
Ist doch das Geilste, Digga.
Gelber, fluffiger Teig, gedeckte Erdbeere, fertig.
Stark.
Diese bisschen Glibber-Gelatine
muss
drauf.
Muss immer sein.
Fertig.
Ja.
Ich bin der Kuh für so Klassikkuchen. Ich brauche nicht diese, so Ami-Bullshit.
Nee, diese Torten sind too much.
So 6 Liter Nutella und dann irgendwie 10 Buenos drin und so. Und so.
Das ist doch auch, es gibt doch immer diese
Donut-Food, so.
Kennst du diese Donuts, die so krass sind, wo die auch so oben so 1000 Schokolade.
Oder nochmal so eine halbe Schokoladentüte noch oben drauf ist.
Ey,
das ist
ekelhaft.
Puh, Alter, brauche ich gar nicht.
Ab und zu mal habe ich da so einen Halm, weil er irgendwo mal steht. Und ich schäme mich schon richtig, bevor ich reinbeiß. So und danach denkst du, du stirbst einfach.
So ein gedeckter Apfel.
Handwerk, ja, ey, Apfel ist für mich eins der geilsten. Aber da sind wir ein bisschen auf verlorenen Posten, weil er ist ein richtiger Kuchenhasser, Digga.
Nein,
Kuchen hassen?
Wir standen heute in der Bäckerei mit richtig geilen Kuchen und ich sag so, ey, schau mal, wie geil diese Kuchen aussehen. Und er wieder auf Krampf, um so eine andere Meinung zu haben, muss er immer machen, weißt du?
Nee, also Kevin ist ein Kuchenrassist.
Nein, fühle ich nicht so die Kuchen irgendwie.
Ey, schau. Guck mal, da waren eher so Torten.
Nein.
Das waren mehr so Schokotorten. Gott.
Michael.
Okay. Wisst ihr, so große.
Da waren normale Kuchen.
Da waren schon, da war beides. Ja. Aber die waren auch jetzt, die Kuchen sahen jetzt nicht so geil aus.
Bro, what the fuck, da war der geilste Apfelkuchen ever.
Naja.
Weißt du, es war so Apfel, so innen, so ein bisschen mit so kleineren Stücken, aber schon Stücken. Und oben war aber wieder so noch so Teig, so zugemacht mäßig.
Guck mal, da hat mir so eine Dresdner Eierstecke gefehlt, weißt du?
Ja, okay.
Oder so ein Erdbeerkuchen, wie du meintest, aber mit dem Twist, dass da noch so eine Schicht Pudding drin ist oder so.
Geil, die ahne ich aber auch.
Ahnbar. Ahnlich, 100%.
Aber auch. Oder so ein stabiler Keksboden oder so, wisst ihr, so die geilen Sachen.
Ja, safe.
Das war so, das sah so ein bisschen so aus wie so.
Was ist deine präferierte Süßigkeit?
Nicht nur Kuchen, sondern allgemein?
Allgemein.
Okay, also ich glaube, so mein Guilty Pleasure, könnte man sagen, ist Schokobons. Ich bin noch der festen Überzeugung,
okay,
dass in Schokobons Heroin oder so drin ist, weil ich kann, wenn ich eine oder zwei davon gegessen habe, ich esse diese komplette Tüte.
Es geht
egal, was kommt. Ja,
wer das schafft, ist Soziopath, Alter.
Ja,
wer schafft das nicht, leer zu essen, ist einfach.
Ist so.
Der quält
mit dem
würde
ich auch nicht
irgendwie
zusammenarbeiten oder so.
Das ist einfach so. Das machst du als Test, Sebastian.
So, ein Test,
ey, der muss, also wer so viel Selbstbeherrschung hat, ich zieh meinen Hut, Alter.
Für so neue Kollegen oder Mitarbeiter, so stellst du eine Tüte hin und dann schaust du über den Tag, wie die sich verhalten, weißt du?
Irgendwann so ein Prakti-Test.
Ja,
so,
ja, genau.
Ess jetzt. Und dann so, ey, ich kann nicht mehr so.
Okay, nein, mehr.
Raus, nächster.
Oder verpiss dich.
Geil.
Stark.
Hast du ein großes Team um dich rum? So an Leuten?
Nee, also ich arbeite mit meinem Label so.
Mhm.
Also es ist nicht mein Label, ich bin da unter Vertrag so und das ist gleichzeitig auch mein Management. Und wir sind da tatsächlich im Tagesgeschäft zwei PMs, ja, nehmen wir Produktmanager.
Okay.
Ich dachte dann, Personal Manager gerade.
Nee, dann haben wir, also das ist ein gängiger Begriff in der Musikindustrie.
Okay,
dann
sorry.
Dann haben wir natürlich den Oberboss, den serbischen Musikmagier nennen wir ihn, der Elvio Omerbegovic. Das ist unser Chef. Und dann haben wir die Vajka-Zwillinge, die alles Visuelle machen seit Anfang an. Das ist unser Label. Und da habe ich nochmal privat natürlich meine Jungs.
Wie heißt das Label?
Division.
Geil.
Bist du da seit Anfang an quasi? Oder relativ
also, da habe ich eigentlich, nee, da habe ich meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Mhm. Das war direkt nach Life on Earth, also meiner Zeit damals.
Mhm. Ja. Geil.
Krass, das ist.
Ist irgendwie stylisch, wenn man so dabei bleibt irgendwie.
Voll.
Also ich bin bei allem eigentlich so der Long-Term-Guy. Mhm. Ich habe nichts von irgendwelchen Short-Term-Geschichten. So. Ich denke auch selten so. Also wenn ich irgendwas mache, dann will ich irgendwie auch eine Beziehung pflegen, die irgendwie, wo ich länger was von habe. So.
Ja, macht ja sonst, ist auch auf Kopfschmerz immer.
Alles ja, hüllt mich auch sonst aus. Ich kann das gar nicht. Also für mich ist das zu kraftraubend.
Hast du mal, weil du gerade Long-Term und Short-Term meintest, hast du mal auf kurze Zeit so richtig viel Geld in Sand gesetzt mit irgendwas?
Sehr gut.
Der Klassiker wäre jetzt so, hey, ich habe so 300.000 Euro in Dogecoin investiert. Ach so, oder so.
Nee, also der Also ich mache ja quasi schon ein Weilchen viel Geld.
Mhm.
Sind jetzt 6 Jahre schon, in denen ich schon echt gut Geld verdiene. Und dadurch, dass ich halt, also dadurch, dass ich so viel finanziellen Struggle hatte in meiner Jugend, also ich hatte 2 Insolvenzen mit meinen Eltern.
Krass.
Also 2.
Also nicht du selber, sondern quasi
miterlebt quasi. Also
meine Eltern waren 2-mal insolvent.
Mit dem Restaurant-Business?
Genau, immer im Restaurant-Business. Krass. Und deswegen habe ich eine sehr komplizierte Beziehung zu Geld. Also natürlich bin ich trotzdem immer noch ein junger Kerl und genieße auch sehr viel Luxus und Sachen. Also ich habe alles, was man sich vorstellen kann, habe ich natürlich auch gemacht.
Mhm.
Ich kenne literally jedes 5-Sterne-Hotel in Europa.
Mhm.
Ich habe auch alte Uhren gekauft. Ich habe auch jeden Leasingwagen und so gehabt.
Den Reflex, der muss ja auch sein.
Genau, das ist das Standard.
Das ist ja auch wichtig.
Paket, so, ne? Leasingkarre, Schweizer Uhr und so weiter. Aber hab schnell gemerkt, dass das mir wenig, also tatsächlich die Sachen, die ich wirklich am meisten, wenn ich überhaupt was bereue, ich bereue gar nicht so Essen für Cash oder Urlaube, gar nicht.
Essen muss man
Essen
gönnen.
Ist
gar
das nicht.
Muss
Beste, man gönnen. Wo man Geld investieren kann, nach Wohnung, finde ich.
Okay,
Wohnung
gut, oder Essen, Familie oder so, aber wenn wir diese Sachen rausnehmen, ist Essen direkt Nummer
Essen Beste.
Also wer spart denn da?
Teures Essen ist eine
Traum.
Genau, da ich glaube, ich kenne auch kaum Menschen, die wirklich sagen würden, auch also wenn man sich limitiert, dann in anderen Dingen.
Safe.
So als, also
voll.
Bevor oder man kündigt dein Sky-Abo oder so. Aber ja, ohne Scheiß.
Also das finde ich hat auch so an so wenig finanzielle Sky-Abo. Mittel haben am meisten wehgetan, wenn ich zurückdenke.
Mhm.
Also nicht die freie, also so im Sub, wenn so meine Mutter im Supermarkt drauf gucken musste und sowas.
Mhm.
Also das, was mir am wenigsten klarkommen würde. Mhm. Also ich hätte kein Problem, irgendwann nicht mehr so ein Auto fahren zu können. Ich hätte kein Problem, alle meine Uhren zu verkaufen. Ich hätte absolut gar kein Problem damit.
Gut, juckt ja auch
am ja, ja.
Genau.
Juckt also, auch nicht, ja.
Ja, ja, eben, ja manche würden es anders sagen.
Also, viele haben damit schon ein Problem. So. Also gerade bei uns im Rap ist das eine sehr problematische Geschichte, weil wir uns selber schon sehr dahin erzogen haben. Und unsere Fans
dass
auch.
Dass quasi einen Rapper so auszusehen hat, yo, krasse Karre, Uhren und so, meinst du? Oder wie meinst du?
Ja, also am Anfang ist das alles dope. Also du bist ja irgendwie tendenziell meistens ein Dude, der kommt aus dem Nichts. So, dann bist du so ein kreativ schaffender Kerl und dann passiert es, dann bist du dieser einer unter 1 Million und schaffst es, dann hast du diese Karriere und dann ist es ja eigentlich alles immer super toll, weil die Fans wollen ja, also das ist ja auch bei YouTubern oder so nicht anders.
Safe.
Fans schauen sehr gerne zu bei deinem Come-Up, so. Auch bei deinem finanziellen Come-Up.
Ja.
Und das ist auch immer toll. Also da freuen sich ja auch deine Fans ja wirklich mit dir. So, oh cool, der hat sich sein Traumauto gekauft oder die Uhr oder.
Du hast doch immer die Atzen, die, ne, aber scheiß auf die, ja.
Ja, aber die wirklichen Fans,
ja.
Also
die sind halt am Start, ja.
Und dann ist immer so ein bisschen so ein Schalter und ich habe gemerkt, für viele kam der durch Social Media, weil du. Es ist so ein, wenn Social Media oder Insta, also bei meiner Generation so an Rap Generation, der jetzt quasi so ein bisschen am Abdanken ist, so jetzt kommt ja eine neue Generation, war es halt Instagram, ne? Und Instagram war so dieser Morphium-Tropf und der schnellste Knopf, den du drücken konntest, für Dopamin und um Aufmerksamkeit zu bekommen, war halt einfach Reichtum zu zeigen oder Wohlstand zu zeigen.
Ja,
so.
Ja, ja.
Und das hat sich dann schon sehr, sehr krass verwurzelt. Also das war, ich sehe das gar nicht jetzt so als so böse oder dass die Menschen böse Motive haben, sondern wir haben die meisten haben halt schnell gemerkt, okay, fuck, Alter, die Leute ich krieg echt viel positives Feedback, wenn ich mir eine geile Karre kaufe, so.
Aber
und dann wird man halt schnell abhängig davon.
Check. So. Aber man könnte das doch auch umdrehen, oder? Und dann auch den Dopamin-Rush dadurch bekommen, dass man der Einzige ist, der das anders macht und du dafür dann Zuspruch bekommst.
Ja, wenn man das aus echten Motiven macht, ist cool. Natürlich kann man ja auch einfach fake versuchen, ein Alleinstellungsmerkmal zu erzeugen. So, das gibt's ja auch. Ja. Aber wo man dann weiß, okay, der ist eigentlich gar nicht so humble.
Ja, ja.
Aber
du bist doch zum Beispiel so ein entspannter Typ. Also die wird man es doch sofort abkaufen.
Ich glaube, es passt zu diesem Kleinstädter-Image, Schwabending, so, ne? Schwabending, ja. Das passt schon, aber ich bin, also, ich sag mal so, ich lebe nicht wirklich humble, ich versuche einfach intelligent zu sein in meinen Ausgaben. Okay. Also ich habe gemerkt, es gibt halt einfach, man kann durchaus viel Geld haben und man kann auch Luxus genießen und man kann all diese Sachen machen, aber es gibt immer einen smarten Weg, das zu machen.
Gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, dafür blow ich am meisten Geld im Monat?
Ja, klassische YouTuber-Frage hier.
Gar nicht so spannend. Ich glaube tatsächlich, meine größte Ausgabe ist das Auto.
Ja.
Also ich wohne ja nicht in Berlin, dass ich jetzt jede Woche irgendwo sick essen kann. Mhm. In irgendwelchen kranken Lokalen so, okay, und wöchentlich da voll verballern. Es gibt diese, keine Ahnung, 5 bis 10 Läden in der Gegend, die halt irgendwie gehoben sind oder vielleicht einfach nur kulinarisch gut. Und in deinem ersten Jahr, wo du Cash hast, dann tingelst du die halt in einem halben Jahr einmal ab, Alter, jeden Tag einen anderen und dann sind die alle durch. Mhm. So, und ich bin jetzt literally
Berlin,
der Typ.
In Berlin kannst du halt dumm jeden Tag gehen, ne?
Das kannst du quasi viel immer machen.
Ja, genau. So. Bis du einmal durch bist, hast du schon wieder 10 neue aufgemacht, ja, genau. Dann geht's wieder weiter.
Genau, weil da halt so viel los ist. Ja. Und es ist, also jetzt bin ich zum Beispiel an so einem Punkt, ich bin dann so, ich kaufe mir sicke Sachen und koche selber.
Boah,
ich koche sehr gerne. Ich bin natürlich ein Gastro-Kind, so, das heißt, ich koche schon mein Leben lang.
Ja.
So, ich koche auch wirklich gerne. Ich habe auch
geil.
Ich habe mir eine sicke Küche rausgelassen, so einen
richtig
sicken Gasherd.
Ja, gasstark.
Weil ich natürlich, für mich ist das einzige wahre Kochen Gas so.
Ja.
Und ich habe auch einen sicken Gasgrill. Also ich habe eine Außenküche, eine kleine.
Boah,
und ich bin halt einfach so
stark.
Jetzt bin ich so, mein Flex ist jetzt so, keine Ahnung, ich bestelle mir so sickes Fleisch für ein paar Monis. Und dann sage ich so, ey, ich mach mir everyday einfach.
Du musst chillen mit dem Fleischtalk, weil wir machen gerade vegetarische Monat.
Bruder, das nicht
und
sagen.
Er hier ist komplett am struggeln.
Ich häng wirklich. Wir haben das gestartet, weil wir waren auf so einem Gnadenhof.
Ja, habt ihr gesehen, wie das passiert?
Genau,
die
Kevin.
Geretteten Tiere quasi.
Kevin hat so eine Patenkuh. Dort.
Habe ich geschenkt bekommen von Freunden von mir, weil Kühe sind meine Lieblingstiere, so mäßig.
Okay, geil.
Ja. und da haben Freunde mir so eine Patenkuh geschenkt und haben uns die angeguckt.
Genau, dann sind wir vorbei und dann haben die halt aber auch uns so richtig erzählt, woher die Tiere kommen, weil es waren auch Schweine alles.
Ja.
Und das war halt so richtig so, dass man dachte, cool, dass die da sind und so, dass sie gerettet wurden, aber irgendwie auch echt schrecklich alles, was sie so erzählt haben. Und dann
also
sind
das
halt
sind die bei der Fleischindustrie quasi durchs Raster gefallen sind.
Nee, die sind da so mäßig.
Das ist ein bisschen Grauzone.
Ich
glaub, die wollen nicht so sagen, aber die werden teilweise auch so ein bisschen halb legal aus dem Betrieben rausgerettet mäßig oder irgendwie so ein Tierarzt wollte es einschläfern und dann kommen die und kaufen das Tier dann weg oder so.
Genau.
So Geschichten. Und dann habe ich halt gesagt, ey Leute, wir müssen wieder zurückfahren dann am Abend. Da habe ich gesagt, wir können doch jetzt nicht einfach irgendwie, weil wir Hunger hatten, jetzt bei Mc's irgendwie einen Burger essen.
Und auf dem Hinweg haben wir auch noch so den McMuffin. Auf dem Hinweg haben wir noch den McMuffin mit Bacon gegessen, weißt du?
Ja. Aber die schlagen doch jetzt alle zu bei dem Plant-Based-Thema. Gerade die großen
Fastfood-Ketten. Okay, Plant-Based hätten wir machen können, aber so allgemein, so von diesem, ich kann doch jetzt, nachdem ich diese Tiere da gesehen habe und mich den ganzen Tag mit denen da, wir haben die Schweine gebürstet, alles. Ich kann doch jetzt nicht mehr Fleisch essen, das bringt doch nicht hin.
Die hat uns halt auch gesagt, wie ich ja meinte, wir haben halt, beim Hinweg haben wir halt McDonald's gefoodet und während wir da sind, sagt die so, das sind die Tiere, die wir gerettet haben, die sonst quasi für McDonald's geschlachtet werden.
Ja, diese Rinder da,
So, wir haben quasi genau das gegessen, wofür diese Tiere hätten geschlachtet werden müssen.
Da haben wir gesagt,
das war dann
was,
so das war schon so ein,
können wir nicht
so
machen. Ein
Switch bisschen, ja. Deswegen. Und, aber mich effekt es gar nicht so krass, aber Dominik ist auf jeden Fall krass am Struggeln.
Ja, vor allem ich war letzte Woche im Urlaub auf Mallorca, das erste Mal auch. Und da hat's halt geilen Fisch und so. Die kommen halt, da fahren raus, angeln ein bisschen Fisch, kommen abends zurück. Da weißt du auch, der Fisch ist halt, klar, es war trotzdem Lebewesen, aber der kommt jetzt nicht aus so einer ekelhaften Zuchtanlage, sondern der ist rumgeschwommen.
Ja.
Und das wäre so ein Moment, wo ich halt eigentlich gerne Fisch gegessen hätte und es ging halt nicht. Und die ersten Tage waren wirklich so, dass ich krass so gestruggelt habe, Weil man hat so richtig diesen Geschmack im Mund, auch mal so ein geiles Steak oder so. Ich fühle das übel,
ja,
wie
du sagst,
so geiles
Fleisch. Ja, das ist so mit Urlaub verbindet, ne? So,
aber so ein ich will es einfach jetzt
ich
mal durchziehen
jetzt
und mal schauen.
Tag Urlaub daheim.
Ja. So. Alter, check ich.
Also, aber auf jeden Fall, klar, geil. Also wenn du dich dazu entschließt und sagst, ey, das ist dein Ding da.
Schau mal, wir wollten eigentlich diesen Monat machen und danach könnte ich ja wieder loslegen. Aber ich habe jetzt schon langsam so dieses Gefühl, ey, vielleicht ist es so ein... Ich hatte das Gefühl, ehrlich gesagt, davor auch schon ein bisschen. Immer so ein bisschen, ey, warum esse ich eigentlich noch Fleisch, weil es ja geil schmeckt, aber alles andere finde ich eigentlich nicht cool da dran so. Mhm. Dann habe ich schon länger so gedacht,
das heißt,
vielleicht werde ich bald mal vegetarisch oder so.
Das heißt, theoretisch, dir geht's nur um die ethische Variante.
Ja, komplett.
Gäbe es eine, wenn du sagst, weil zum Beispiel, was ja jetzt auch in Amiland so richtig Hype ist, also genau quasi genau das Gegenteil so zur Vegan, ist ja so, muss dir mal geben, gibt so richtig...
Liver King und so.
Genau, so Liver King.
Kennst du Liver King?
Ich kenne Liver King.
Paul,
der war auch bei Long Paul.
Und so.
Ja.
Also Carnivore MD und so und auch diese ganzen Jungs um Joe Rogan rum. Und ja, da sind ja wirklich welche, die so sagen, ey, die essen nur, was die selber gejagt haben und so. Also Joe Rogan macht ja immer diese Filme auf so Elchfleisch. Und
Joe Rogan ist
und so
wild
unterwegs. Und der schwört immer auf so Elchfleisch. Und, yeah, dann hat er so random Podcasts mit so Bogenschieß-Experten. Ja. Und das anzuhören ist so, yeah, so watching paint dry.
Ey, diesen also Podcast habe ich sogar mir auch mal reingezogen. Dieser Atze, der dann so beschrieben hat, wie er immer in den Welt unterwegs ist,
genau,
wie seinen Kindern beibringt, da dann auch schon zu jagen und stuff, ja.
Also das wäre tatsächlich auch nichts für dich. Wo du sagst, wenn du so...
Boah. Das habe ich, glaube für mich
so
noch selber nicht so
bewusster Konsum quasi.
Ich glaube,
das so ganz rausgefunden. Aber ich glaube, in die Richtung könnte es gehen, dass man sagt...
Weil ich habe keine wirklich spezielle irgendwie Ernährungsart und Weise, aber ich bin halt einfach so ein Regional-Dude. Aber ich weiß auch, das Problem ist halt, das ist eine sehr kostspielige Sache.
Das kann nicht jeder
also
machen.
Also bei mir ist das so, und das gibt's halt einfach hier, gibt es mehrere Metzger, und dann trägst du dich einfach so in deren Newsletter ein.
Mm.
Und dann kriege ich einfach so zum Beispiel, der ist dann so, ey, eine Kuh wird jetzt geschlachtet nächste Woche. Wir machen daraus Items XY. Also wir machen 10 Kilo Wurst aus der Hüfte, bla, wir machen Steaks, wir machen dies, wir
und
machen...
Du kannst dann so mäßig eintragen, das
genau
will ich haben.
So. Und dann sagst du, okay, ey, ich will ein Kilo Wurst, ich will ein paar Hüftsteaks, ich will ein paar Ding. Und das ist halt so... Aber das ist insane teuer.
Das ist geil, ja. Aber,
so,
ist
aber das ist so die wirklich, die wird dann erst auch getötet, wenn quasi Zeit ist.
Und weißt du dann auch, woher die kommt?
Ja,
also vom Bauer Müller hier um die Ecke?
Nee, das ist der Bauer selbst.
Ah, der schlachtet dann selber.
Komplett,
der Metzger
genau,
kommt rum.
Das ist alles
ein
krass Betrieb so. Und das ist hier nicht nur einer, sondern, also hier kannst du, hier in der Nähe ist sogar ein richtig krasser Hof, wo du so, die haben einen sicken Hofladen und so, und die haben alle jetzt Automaten. So Vending Machines und dann kannst du die machen, die haben so Erdbeerfelder zum Beispiel, dann machen die Erdbeereis aus
geil
ihren Erdbeeren.
Boah.
Und dann gehst du einfach so,
können wir da später
und dann
hinfahren,
gehst du,
ja, können wir
da noch gerne. Du hast dann einfach sonntags hin zum Automat und ziehst dir dann, wenn es noch da ist, halt ein Erdbeereis.
Stark,
ein
Alter.
Ich hab das Gefühl, wir fahren da hin und es ist weg.
Ja, ich glaube, wir sind zu spät, maybe.
Es ist halt Sonntag im Schwabenland, Alter, der
jetzt ist schon langsam wirklich Ende hier eingeläutet.
Ja,
aber das finde ich cool. Also sowas könnte ich mir vorstellen, dass man, wenn man es bewusst macht, weil dann ist halt der ethische Faktor auch in irgendeiner Form einfacher.
Trotzdem, also muss ja jeder für sich im Endeffekt.
Natürlich.
Ja, das sowieso.
Ich finde,
so eine Überwave wäre halt, wenn man dieses Fleisch so züchten kann, wo die gerade so dran sind, dass man so 3D-Druckermäßig sich so ein Stück Fleisch drucken könnte.
Also gibt es ja schon sehr viele.
Wenn das so auf dem Level wäre wie ein normales Steak, wäre übelst krass.
Ich habe das mal gegessen, dieses Ding.
Oh ja?
In L.A., dieses... ich glaube, es gibt diese Plant-Based-Geschichten mit irgendwie so Sojaprotein und so.
Easy, ja.
Genau.
Ja.
Aber ich habe mal wirklich dieses wirkliche Lab-gezüchtete Fleisch gegessen.
Das ist krass.
Da gibt's einen Burgerladen in L.A. und da war ich. Und
aber
ist das schon ein Ding? Gibt's das schon?
Aber muss doch krass teuer sein, oder?
Es war insane teuer und, aber es war echt sick, so geschmacklich auch. Sehr krass. Noch viel intensiver.
Intensiver als
das
normale?
Ja, also intensiver als so ein, es hat besser geschmeckt, es hat wie ein sehr krasses Stück Fleisch geschmeckt.
Geil.
Also wenn du mal so ein richtig teures Steak gegessen hast und du weißt so, ey,
und
das ist dry-aged oder so so hat es tatsächlich geschmeckt.
Ja, ich glaube, ist ja dann perfekt, dann ist das die Zukunft, oder?
Ich glaube, das können die Waves sein, aber aktuell kriegen die das halt noch nicht hin, ohne halt Tierleid, ne? weil diese Zellen werden ja halt entnommen aus Föten und so, Kälberserum und so Geschichten. Das ist halt noch nicht. Aber die arbeiten dran, dass es, also ich habe da auch so eine Doku gesehen von dieser Firma, die krass dran ist, das mit Chicken Nuggets zu machen, das ist mit Chicken. Und gerade geht's halt noch nicht, aber der meinte, ey, wir haben da jetzt eine Methode gefunden, es ist halt alles noch so unfassbar teuer. Aber vielleicht in so 10 Jahren oder sowas kannst du sowas wirklich auf den Markt bringen und
Leute. Wäre aber halt auch schon mal, also ich glaube, du brauchst dann wahrscheinlich für, sagen wir mal, 100 Kilo Fleisch, brauchst du dann, als Beispiel jetzt gerade, brauchst du dafür, keine Ahnung, 20 Kühe oder so. Und dann brauchst du vielleicht dann nur noch eine Kuh. Das wäre ja schon mal ein Anfang, I guess, right?
Wäre besser. Ein Schritt in die richtige Richtung. Man muss ja da auch irgendwie immer, wie bei allem, auch irgendwie schauen, dass man sich nicht verdribbelt. Weißt du, was ich meine?
Im Edel-Ernährungstalk.
Ja, Leute. Wir bringen bald so Ernährungsergänzungen raus,
bald
Alter.
Bald kommt's.
So Pillen.
Bald kommt's.
Stark.
Ja, geil, Alter. Hier auf dem Land, Mann.
Ist herrlich.
Wo wohnst du gerade? Wohnst du gerade in einem Haus oder in einer Wohnung? Oder?
Ich habe ein Haus, ja.
Geil. Geil.
Ach so, komplett selber gebaut, meinst du, ne?
Nee, ich habe ein Bestandshaus gekauft.
Aber komplett.
Komplett renoviert, ja.
Hast du mal in der Stadt gewohnt, richtig?
Ja, also ich bin ja als Kind 26 Mal umgezogen.
What? Wow, was?
Bist du 18 warst du?
Ja, nee, ja, genau, also sehr, sehr oft. Hat immer Pleite, dies, das, auch innerhalb von Städten und so. Ich hab in München gewohnt, ich habe in Frankfurt gewohnt, ich habe in Augsburg gewohnt, ich habe in Karlsruhe gewohnt. Aber ich glaube, die größte Großstadt, wo ich dann, ich weiß nicht, was ist größer, München oder Frankfurt?
Frankfurt.
Frankfurt ist größer?
Safe.
Ich würde München sagen, aber keine Ahnung.
Ich glaube nicht.
Ja, ich habe da voll das schlechte Gefühl, so topografisch.
Sag mal Frankfurt und alle, schreib's in die Kommentare. Oder?
Schreib's. Ja, der Algorithmus. abonniert und liked.
Ey Leute, wenn du willst, müsst ihr machen.
Also aktiviert die Glocke, mein lieber Scholli.
Ich frage mich, wann das kommt, dass Leute das in so Rap-Tracks erwähnen.
Ey, vergesst nicht, mich zu Spotify abonnieren.
Es fängt jetzt an, dass Leute so Premieren machen von ihren Tracks und dann so sagen, ich verlose 100 Euro, wenn wir da 300 Kommentare
was
haben.
Was jetzt das neue Ding ist bei so Pre-Save-Links. Also du kannst quasi Songs, lieferst du ja schon viel früher an. Und dann kannst du so einen Bitfire-Link haben für alle, also für alle Anbieter, ne, für alle Streaming-Dienste. Und dann kannst du so bei Streaming-Diensten quasi so den Song pre-safen. Dass du so ein Alert kriegst, auch wenn der rauskommt. Okay. Und dass der so direkt runtergeladen ist auf deinem Gerät. Also, weißt du, ich meine?
Okay, check, ja.
So, der ist schon direkt gesaved und wenn der rauskommt, ist der schon in deiner Library und so, genau, in deiner Playlist und that's it. So.
Crazy.
Okay, um mal direkt am Anfang hier die Plays zu pushen dann, dass die Leute direkt am Start sind.
Ich glaube, was
ist Beschaffungsmaßnahmen.
Wie meinst du?
Also, Streaming-Beschaffungsmaßnahmen.
Ja, klar. Ist es ein krasser Kopfschmerz, dieses Thema? Weil du willst ja wahrscheinlich eigentlich nur mit deiner Kreativität zu tun haben, willst die Songs machen und dann diese ganze Scheiße mit so, ey, push mal da noch oder eh oder da oder.
Also ich bin da tatsächlich, also klar, ganz am Anfang, also bevor ich das auch beruflich gemacht habe, war ich so ein klassischer, dogmatischer Junge. So, Sellout war für mich das Schlimmste. Mhm. Ne? Aber gleichzeitig auch durch diese Umstände, in denen ich war, habe ich schon immer so eine sehr früh eine wirtschaftliche Realität verstanden. Also Pharrell hat es mal in einem Podcast richtig gut gesagt, das heißt Music Business. Es ist halt 50% Kunst und 50% Geschäft.
Okay.
Und wenn dir das nicht klar ist, also
ich glaube auch nur dann kannst du erfolgreich werden, wenn du das verstehst.
Also die These ist halt beides, ja immer, ne? Dass eines dem anderen schadet und das Problem ist, man sieht immer, also man denkt immer nur das Geschäftliche kann, also es ist immer so, dass man denkt, okay, wenn man nicht kreativ genug, also wenn man seine Kreativität einsperrt, dass es ihr schadet. Ich sehe es oft, habe ich es eher andersrum gesehen, wenn die Menschen das Geschäft nicht beachtet haben, ihre Finanzen und so nicht im Griff hatten, dass dann, wenn das kippt, dass das dann anfängt, der Kreativität zu schaden, weil du auf einmal Musik nicht mehr machst, weil es dir Fun macht,
du hast Stuff,
sondern weil du sagst, okay, fuck, ich muss performen.
Oh, true.
Check.
So, und wenn du das halt, ich glaube, es ist viel smarter, das einfach von vornherein einfach gewissen Maßen zu verstehen und zu sagen, ey, da ich kann jetzt zum Beispiel sehr entspannt sein in dem, was ich tue, so.
Ja.
Weil ich A, irgendwie privat sehr gut darauf geachtet habe, so, wir haben ja darüber gequatscht, so, ich bin nicht so der, ich habe quasi all diese Themen schon so gemacht, aber ich habe so, die großen Fehler habe ich nie gemacht. Muss ich auch meinem Team verdanken. Also ich hatte so ein tolles Team, welches mir vom ersten Tag an gesagt hat, yo, hier ist ein Anwalt, hier ist ein Steuerberater.
Okay. Oh, das ist die halbe Miete. Das ist wirklich gerade der Steuerberater, genau.
Der
Alter.
Ist
Und ich habe vom Anfang an verstanden, ja, und ich meine, das ist egal, ob YouTuber, TikToker, Rapper.
Scheißegal, wenn du Geld machst, dann so ist das so wichtig.
Etliche Leute sind da wirklich insane auf die Fresse gefallen. Und du kommst da Jahrzehnte nicht mehr raus. Und wenn du das schon mal beachtest, das ist eine wirtschaftliche Realität, die du einfach verstehen musst. Mhm. So, und dann der nächste Step ist, wenn du mal anfängst zu verstehen, okay, ich verdiene gerade sehr viel Geld. Was ist aber, wenn ich nicht mehr so viel frisches Geld im Jahr erwirtschafte?
Mhm. Also so, du meinst so, Geld beiseite mäßig?
Ja, nicht mal Geld, genau, nicht mal jetzt wirklich so literally Geld beiseite, sondern einfach so auf der einen Seite verstehen, so, was ist der Lifestyle, den ich möchte? Also was ist der, ich habe irgendwann auch wirklich, habe mich hingesetzt, bin alle meine Jahre durchgegangen, alle meine Finanzen und habe gesagt, so, okay, wenn jetzt alles vorbei wäre, was ist das, auf was ich nicht verzichten könnte, was ich wirklich haben wollen würde.
Was wäre das, hast du so grob, so, was du so nennen
genau, und dann waren es so wirklich ganz banale Dinge. So, ich will nie beim Einkaufen auf den Preis achten.
Ja.
Ganz blöd, ja, beim Essen einkaufen. So. Mhm.
Ja.
Ich möchte mir auch nicht verkneifen, mit Freunden essen zu gehen.
Ja.
Eigentlich das Allerwichtigste ist eher, das Tollste an meinem Beruf für mich heutzutage ist, wirklich das Allertollste ist, dass die Zeit frei zu meiner Verfügung gestalten kann.
Ja, das natürlich ist ja bei uns nicht anders, ne?
Genau, also natürlich ist der Workload, kann natürlich sehr hoch sein zu gewissen Zeiten, aber trotzdem kann ich ihn mir einteilen. Trotzdem kann ich, wenn ich weiß, ich habe heute einen fucking insane busy Tag, aber ich treffe jetzt einen alten Schulfreund. Und der sagt, yo, ey, und ich muss mich vor niemand verantworten.
Ja.
Ich sage dann einfach, okay, dann mache ich morgen halt mehr.
Genau.
Dann sage ich jetzt, ey, ich schreibe vielleicht den nächsten Termin, den ich hatte, schreibe ich, yo, ich kann heute leider nicht, sorry. Und ich gehe jetzt einfach diese 2 Stunden mit ihm essen.
Bro, das ist das Allerbeste an diesem Job. Ich liebe das. So.
Und das ist das, was für mich das Wertvollste ist inzwischen. Und deswegen war ich einfach so, okay, ey, dann, also Thema 1 quasi, du sollst deine Ausgaben kontrollieren, verstehen, so wie viel Geld brauchst du eigentlich wirklich für den Lifestyle, wie du ihn haben möchtest.
Mhm.
Das ist bei mir quasi gar nicht mehr so viel, weil meine Bude ist abgezahlt.
Ja,
so,
stylisch,
ich habe quasi Cash gekauft. So.
Das ist geil. Das,
das heißt, das ist einfach gar nicht so viel Geld. Wirklich, literally echt wenig. Ja. Und dann geht es so darum, okay, wie schnell kriege ich das hin, dass ich diesen Pot quasi so auffülle, dass ich einfach 20, 30 Jahre so leben könnte, literally ohne arbeiten gehen zu müssen.
Wir haben schon so ein bisschen vorher mal drüber gelabert, aber du hast dein Geld auch nicht crazy in Immos oder so, oder?
Nee.
Abgesehen
also
von deiner eigenen.
Genau, für mich war erstmal meine größte Auslage war dieses psychologische, durch auch diese zerrütteten Verhältnisse oder teilweise zerrüttete Verhältnisse in meiner Kindheit, war das so, gerade dieses Thema Haus.
Mhm.
Und dann war das okay, ich habe meine Bude bezahlt, fertig, das ist jetzt meine Base, so die gehört mir.
So schön schwäbisch passiert, ne?
Genau,
also
komplett schwäbisch.
Also super schwäbisch,
ne? Also ich meine, ist auch für Häusle bauen.
Ja. Ist auch ein bisschen deutsch, glaube ich, so. Und ist ja auch ein guter Ansatz, ne?
Ja.
Klar, jetzt.
Wie geil, einfach, wenn man ein eigenes Haus hat und man muss keine Miete zahlen.
Ja.
Genau, also klar, finanziell gesehen könnte man jetzt natürlich sagen, also es gibt ja Modelle, wo man dann sagen würde, ey, das ist eigentlich super unsmart, du hättest dein Haus einfach mit fremdem Geld bezahlen können über die Zeit und hättest mit dem Geld arbeiten können, aber ich brauche kein Geld zum Arbeiten.
Ja.
So, also ich, das Geld, was ich brauche, zum wirklich mein Geschäft ausüben, ist relativ klein.
Mhm.
Klar verwechseln das Rapper immer, weil sie sagen, sie brauchen den Flex.
Ja.
Aber wenn du das wegrechnest, was ein Studio kostet, was dieses Equipment kaufst du einmal.
Ja.
Ich kann jetzt damit 10 Jahre
ja.
auf absolutem Top-Niveau Musik produzieren.
Ja.
Das ist bezahlt, vor Jahren schon.
Ja.
So, ich könnte das jetzt aber auch in den 500-Euro-Raum einklemmen und ich kann arbeiten.
Ja.
Ja, klar.
So, das heißt, jetzt habe ich meinen Faden verloren, warte, ich habe ihn wieder, genau. Die Kosten sind super klein auf der einen Seite und deswegen war ich so, ey, ich will eine Base. Mir geht es nicht darum, irgendwie mein Geld groß zu vermehren, sondern ich weiß ja auch, also ich bin ja jung und ich habe ja durchaus auch noch eine Aussicht, so Gott will, viele Jahre noch arbeiten zu können.
Ja.
Mhm. Das heißt, ich will jetzt nicht irgendwie gucken, mir geht es eigentlich darum, in einer gewissen Art und Weise die nächsten Jahre mit niedrigen Kosten einfach weiter so viel Geld zu erzeugen und das in einem großen Pot à la ganz klassisch irgendeiner Holding oder so zu parken und mir dann einfach für meinen Lebensabend einfach so ein Geschäftsführergehalt auszahlen zu können, zu sagen, yo, ich kann mir jetzt einfach für die nächsten 30 Jahre 100k im Jahr auszahlen.
Ah, das ist so Goals. Das ist so herrlich, einfach gerade zuzuhören, Alter. Ja, das ist Goals.
Bei diesem Part, wo du meintest vorhin, dass dieses Musikding, so dieses 50% Business und 50% dieses Kreativität Musikding ist, würdest du auch sagen, dass zu diesem Business-Part, den man checken muss, auch dazu gehört, Musik zu machen für seine Audience? Also quasi, dass du Dinge machst, dass du dich vielleicht selber manchmal kreativ, blöd gesagt, einschränkst oder vielleicht sogar verbiegst, wenn das jetzt nicht zu negativ konnotiertes Wort ist.
Ich weiß genau, was du
meinst. Weil ich glaube, als YouTuber muss man das, oder als Streamer muss man das in gewissen Sachen manchmal machen. Also man muss diese Schnittmenge finden zwischen was feierst du und was feiern die Zuschauer, und die muss man machen dann.
Also guck mal, für mich ist es so, Künstler betrachten das ja immer ein bisschen egozentrisch. Also man sieht ja immer dieses Verbiegen als was Negatives und man denkt, also ist ja eigentlich immer nur eine Ego-Sache.
Ja.
Also es ist immer ein Ego-Problem. Die meisten Künstler haben ja nur Ego-Probleme. So, es geht darum, also der Rapper hat Angst, uncool zu sein, und der YouTuber hat zum Beispiel jetzt Angst, irgendwie zu krass overacten zu müssen. So, ne? Ja. Aber im Endeffekt, also ich sehe das viel pragmatischer, wir erschaffen hier alle Produkte für den Kunden, so. So, und wenn du erfolgreich bist in deiner Kunst, schaffst du es halt, das Problem für viele Menschen zu lösen. Ja, du machst halt einfach Entertainment. Safe. Ja? Und na klar kannst du, also ich glaube, man muss sich gar nicht so verstellen, sondern ich glaube, schon durch eine gute Kuration kann man meiste Dinge lösen.
Wie meinst du das?
Also guck mal, zum Beispiel, ich muss nicht mich beim wirklichen Handwerk des Musikmachens so krass damit befassen, sondern ich kann einfach Musik machen. Aber kann mich dann später bei der Auswahl, welcher Song an welcher Stelle kommt, da kann ich viel Geschäftliches betrachten. Okay. Und zum Beispiel ist ja, vielleicht sehe ich das da falsch, aber vielleicht musst du gar nicht als YouTuber so krass overacten. Vielleicht kannst du einfach sehr viel Material sammeln und kannst später im Cut für sehr viel Spannung sorgen.
Ich verstehe,
sorgen.
Wo du herkommst. Bei uns ist nur das Problem.
Ja.
Ein Musiker kann easy hingehen. Du könntest easy jetzt 2 Jahre dir Zeit nehmen, um ein Album zu droppen.
Das stimmt.
Und wenn das wirklich ein crazy Banger-Album ist, dann ist egal, ob du 2 Jahre weg warst.
Ja.
Das funktioniert als YouTuber bedingt, würde ich sagen.
Bedingt und als Streamer eigentlich gar nicht.
Genau.
Und als Streamer hast du auch nicht die Option, irgendwas zu machen und dann hinterher zu schauen, sondern muss es in dem Moment irgendwie passen.
Korrekt.
Ich finde das eh bemerkenswert. Ich habe ganz wenig Touchpoints so mit anderen Creatoren, die nicht Musiker sind.
Mhm.
Und ich finde das jedes Mal voll interessant, weil ich genau das finde ich so bemerkenswert, weil er auf so einem hohen Frequenz so viel Content erzeugen müsst, so.
Ja.
Und was ich voll oft gemerkt habe, ist, voll viele sind voll ehrfürchtig von meinem Beruf, so.
Weil es so, ich glaube, was man halt, also klar, guck mal, wir müssten halt, oder so, ich streame jetzt gerade nicht mehr so viel, haben wir ja schon ein bisschen drüber gelabert.
Genau.
Aber Dominik zum Beispiel streamt noch super viel und so. Ja. Und da ist halt so der Hustle, man macht viel. Aber was so bei diesem Rapper-Musik-Ding irgendwie in meinem Kopf so, das ist der tricky Part, das ist irgendwie so diese Coolness zu bewahren. Also dieses, ich meine, das, aber was die Musik cool macht, ist, dass wenn ich das höre, weißt du, wenn ich jetzt Musik höre von Leuten, die ich feiere, egal ob es jetzt ein Rap ist oder nicht, dann fühle ich mich cool dabei oder ich fühle mich happy dabei oder so. Ich fühle irgendwas Geiles, so, weißt du?
Ich verstehe, was
du meinst. Das zu erzeugen, ist nicht easy.
Das ist ein sehr rappiger Blickwinkel. Also die Emotion, die du betrifft, das ist eigentlich eine Rap-Emotion, ganz klassisch. So. Mhm. Kids, die Rap hören, möchten das. Also das ist so, Rapper sind ja meistens noch so richtige psychologische Archetypen. Also immer so ganz eindimensionale Charaktere. Entweder sind sie super stark, oder was so klassisch im Gangster-Rap
hast. Haben den Löwen so jemand tätowiert.
Also genau, so jemand, so die Gangster-Rap-Emotion, wo man sagt, okay, da ist jemand einfach sehr, sehr, sehr stark, denn niemand kann ihm was anhaben.
Mhm.
Oder dann hast du andere, jemand ist sehr reich,
ja,
und er kann alles damit bezahlen, er kann, er hat mehr Macht als du, ja, oder, oder auch jemand ist sehr
gebrochen,
sehr kreativ, ja, oder sehr, sehr cool,
ja,
so ein A$AP Rocky Type of Ding,
ja, oder was, diese ganzen gebrochenen,
so. Genau, oder jemand ist sehr emotional, sehr, sehr sad, so, ne? Aber es ist immer, also es wird besser und es wird auch viel, viel mehr dimensionaler, aber die letzten Jahre waren immer sehr eindimensional. Und was du jetzt beschreibst, ist halt so, genau, also so ein klassisches Rap-Konsumverhalten. So, jüngere Kinder wollen ein größeres Ding. Also nicht du. Ja, ja, aber weiß, wahrscheinlich auch alle Rapper, die du feierst, sind wahrscheinlich deutlich älter wie du.
Obwohl, die ganze Berliner Bubble, da ist doch jünger als du bestimmt, ne?
Ja, aber ja, Newcomer dann
die
jetzt.
Newcomer, genau. Aber wo ich wirklich huge Fan bin.
Okay, die sind älter, ja.
Die würde ich sagen, sind schon eher älter, ja.
Genau,
ja.
Die hast du wahrscheinlich halt als gehört, wo du irgendwie 14 warst.
Die meisten schon, ja.
Genau. Safe. Und das ist ja das. Also da ist diese große, starke Figur. Du möchtest deren Lifestyle und
man möchte da auch schon auch, ne? Genau. Man will das. Man will das als distanzierte Person auch irgendwie so haben.
Aber das ist halt diese, also Phänomen, so bedienst du sehr junge Leute. Aber in Amerika gibt's das ja schon, also zum Beispiel niemand. Da gibt's schon viel, viel, vielschichtigere Charaktere, zum Beispiel Kendrick Lamar. Der wird jetzt nicht wegen so klassischen Dominanz- oder Finanzthemen gefeiert, sondern da ist jemand so eine kulturelle Instanz. Also der ist so wie der Hood Pope. Also da hat jemand wirkliche emotionale Relevanz. Da Menschen fühlen sich ihm hingezogen, weil sie ihn fast in so einer Priesterrolle haben wollen, dass er ihre.
Aber auch da ist doch die gleiche Mechanik auf eine Art, oder?
Ja,
jemanden haben wollen.
So eine kulturelle Figur, so ein Pater, so ein Priester, der deren emotionale Struggles halt oder
abnimmt irgendwie.
Genau, oder politische Struggles erklärt oder für sie verarbeitet.
Ja.
Und als Künstler, also ich sehe das im Web immer so, man hat ja genau wie du sagst, so immer diese Angst, weil man nur das kennt. Aber ich glaube, es wird sich in nächster Zeit so krass ändern, weil zum Beispiel Tyler, the Creator, sprichst du gerade an, ist ein super Beispiel, ist jemand, der voll infantil ins Game gekommen ist. Also Tyler ist einfach als ein Punk ins Game gekommen, so als ein, der war definitiv kein Gangster-Rapper, der hat ja selber gesagt, der war viel zu nerdig für alles, was eigentlich so stattgefunden hat. A$AP Rocky, also
aber das macht ihn gerade so nice,
coole,
ne?
New York Guy, so der auch mal irgendwie über Waffen oder Shootings oder so rappen kann. Und Tyler, the Creator, als einfach so Nerd aus LA, aber aus den Suburbs, so, ja. Und der kam richtig durch dieses Punk-Skating und vor allem explizite Inhalte. Ne? Der hat über Vergewaltigung gerappt. Tyler, the Creator, war ja jemand, der mal einfach so gecancelt wurde. Richtig lange. Also der durfte, glaube ich, 6-7 Jahre lang nicht nach England reisen.
Holy Scheiße.
Was man ja, wenn man ihn heute betrachtet, völlig absurd ist, so, weil er so eine wichtige, vielschichtige und künstlerische Figur geworden ist. Heute nimmst du ihn ja richtig als Artist wahr, ja, der super Artist-Videos hat, ne, super komplizierte super Alben. Ja. Sehr introvertierte Alben, der macht richtig, worauf er Lust hat, aber das war so eine Entwicklung und der ist ein guter Beweis dafür, dass man diese Angst vor dieser, also der hätte ja auch immer sagen können, oh, weil der hat ja eigentlich immer nur provoziert. Ja, also Rape-Jokes, dies, das und der hätte ja auch die Angst haben können, hey, wenn ich mich jetzt von der soften, künstlerischen Seite zeige, wollen die Leute das vielleicht nicht mehr. Und der ist eigentlich ein guter Beweis dafür, dass man, oder ich finde im YouTube-Bereich ist ja auch so, ey, wenn du jetzt so Logan Paul oder so anguckst, das ist eigentlich so ein cringiger Kinder-YouTuber gewesen, so.
Bro, er hat
super cringe.
Er hat diesen kompletten Twist gemacht.
Genau, und jetzt ist er einfach krank. Irgendwie
Boxer,
hat auch einen heftigen Podcast, safe. So.
Er hat's gut geturnt.
Teilweise
ist
sogar
krass,
ein guter Unternehmer, so.
Ja.
Macht irgendwie auch gute Produkte.
Ja.
Und,
ja, voll.
Und
ist wirklich crazy. Ja.
Und ich glaube, jetzt ist an der Zeit, dass viele diese Tür haben, sowas zu werden, aber man muss das einfach machen. Man muss diese Angst verlieren. Ich glaube, diese eindimensionalen Charaktere werden es eher schwerer haben in Zukunft.
Du meintest ja gerade, dass viele Leute, die herkommen, so einen Respekt davor vor dir oder deinem Job haben.
Ja.
Hast du das auch in die andere Richtung? Bei irgendwelchen anderen Kunstarten?
Also ich habe bei allen, also ich bin ja quasi auch so, im Thema Musik bin ich der unbeliebteste Musiker. Weil ich der Rapper bin.
Von allen Musikern.
Also Thema Kunst, Handwerk, Musik bin ich der unbeliebteste Musiker.
Okay,
weil ich
mal Schlager gemacht
weil
oder
ich,
so.
Weil ich sehr wenig theoretisches Wissen habe gegenüber anderen Musikern. Mhm. Weil ich bin auch kein guter Vokalist. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht heftig singen. Ich bin rein theoretisch gesprochen ein sehr schlechter Kunsthandwerker.
Ich glaube, es ist ein bisschen so wie bei diesen Videosachen. Ja, sind wir als YouTuber oder so auch diese, das ganz unten in der Nahrungskette, da sind so diese Kinoatzen, sind so.
Da nehme ich mich aber aus. Ich sehe mich da schon um.
Ja,
da,
ja.
Du siehst aber mich auf so James Cameron Level. Ich habe gestern mit Tim diesen Talk gehabt, weil ich voll viel mit so, jetzt war ich am Rock am Ring und Rock im Park. Wow. Und da waren diese ganzen TikTok-Stände und so.
Ja.
Und was war die haben halt einfach Stände gehabt und die haben die halt ganz viele Creator dahin geholt, so.
Ja, da standen die rum und haben.
Genau, und die sind zu mir gekommen, waren so, ey, können wir ein Video machen, dies, das. Und ich war so, klar. Und dann habe ich das mal irgendwie gemacht und gecheckt, wie heftig die arbeiten. Und ich war so völlig überwältigt, in was für einer Masse die Content machen müssen.
Mhm.
Ich habe so mit denen gequatscht und dann so 4-5 Videos am Tag. Und ich war so, ey, wie hast du denn überhaupt Freizeit?
Gar
Alter?
Nicht, die Antwort ist gar
genau,
nicht.
Genau, gar nicht so. Und gefühlt jeden Moment, und da habe ich diese riesen Ehrfurcht vor Content-Creatern.
Okay.
Das ist so, ich habe gerade darüber geschrieben, also gerappt, dass ich so, weißt du, wie viele...
Was ein bosshafter Satz. Ich habe gerade darüber gerappt.
So, man auch sein Studio nach hinten
zeigen. Genau, also ich habe gerade darüber gerappt, dass ich sehr viele insane Urlaube gemacht habe, die ich nicht mit einer Kamera festhalten musste.
Boah.
Aber das finde ich geil.
Da habe ich richtig Ehrfurcht vor vielen, weil ich, das ist toll, wenn du sagst, du feierst das, aber sicherlich gibt es viele, für die das so Retorte ist so. Oder die sagen, ey, ich kann nicht da in Urlaub gehen, weil es ist langweilig.
Aber denkst du dir nicht manchmal,
auch, ja.
Denkst du dir nicht manchmal so, es wäre voll geil, diese Urlaube nochmal anzugucken irgendwann? Weil das finde ich geil an dem, was ich gerade mache.
Das habe ich ja gemacht. Natürlich habe ich mit meinem Handy 1000 Videos, wie wir irgendwie Bullshit machen.
Aber die guckt man nicht an.
Doch.
Niemals guckt man die
an. Doch, ich glaube, Bro, ich sag ehrlich, ich feiere das auch schon. Ich finde es auch cool, auch diesen Podcast, dass man sagt, wir machen jetzt 3,5 Jahre. Man kann die Vergangenheit zurückhören, was war da, check ich schon. Aber ich glaube, es ist auch voll auf so ein vorgeschobenes Argument für sich selber. Hey, ich mach das, um es mir anzugucken. Nein. Du hast das Gefühl, du musst jetzt alles zu Content machen und kannst dir selber diesen privaten Urlaub nicht gönnen. Da bist du viel besser geworden, Bro. Aber wissen wir noch deine Anfänge so?
Auf jeden Fall.
Das war krankhaft.
Also schau, ich check das, was du sagst, und das ist auf jeden Fall auch so. Aber jetzt so in die Zukunft gedacht, ich find's übelst geil, dass ich eine 5-6-Minuten-Version von einem 4-5-tägigen Urlaub am Ende mir anggucken kann. Und aber das mache ich halt auch.
Du hättest ja aber nicht hochladen müssen, wenn du es einfach nur für dich zum Anschauen
willst. Nein, das ist nur eines der vielen Punkte.
Ja, okay, check. Das ist schon ein positiver Punkt.
Das ist halt auch cool, damit mein Geld zu verdienen.
Klar, ich check schon, was du meinst.
Klar, das ist aber genau das, was ich, also deswegen bin ich da so ehrfürchtig, weil ich bin jetzt aber auch nicht das beste Beispiel. Ich bin extrem schlecht in diesem Social-Media-Zeug. Und ich bin ja auch, also ich habe ja auch keine großen Accounts da oder so. Weißt du, ich meine, ich war ja nie dieser Rap-Dude, so. Natürlich habe ich auch meine funny Moments und so und irgendwie feiern die Leute schon arg irgendwie, aber ich war ja nie dieser, ich habe das selbst bei anderen Rappern, fand ich das schon krass, wenn ich so Kollegen hatte, die wirklich 24/7 alles in Story und so und ich hatte nie die, ich habe nie ein Rap-Leben gehabt.
Bones von 187 war so der erste, den ich so auf dem Schirm hatte, der so dieses Insta-Ding so übelst krank gegrindet
hat. Bones hat das einfach, also John hat das einfach zerstört. So. Also der hat das so krass gekillt. Was man bei ihm aber sagen muss, also bei ihm weiß ich definitiv, dass der sich nicht verstellt hat oder so dafür.
Nein, das wirkt auch Jungs, nicht. Das ist ja das, was dann also so geil
das,
macht.
Das haben wir auch, genau. Ich glaube letztendlich deswegen, das merkt auch der Konsument dann.
Voll instant.
Und die Jungs haben ja wirklich so ein Leben. Also ich war ja, das Funny ist, ich habe voll viel mit der 187 Straßenbande zu tun gehabt.
For real?
Weil
geschäftlich aber.
Nee, jein. Also das war so, dass wir halt 2016 kann man sagen, fing diese goldene Zeit Deutschrap an, diese neue, diese zweite goldene Ära mit dem Einläutung des Streaming-Zeitalters so. Ne? Und dann fing es an, dass dieses Thema Deutschrap von der Nische auf einmal in die Popkultur eingeflossen ist, so, ja, natürlich gab's es vorher schon, aber nicht in der Masse, so, ne, ja, jeder kennt Bushido, jeder kennt Sido, genau, aber jetzt hat sich das ja wirklich manifestiert, was so Jahre davor irgendwie schon in der Mache war, so, ne, also diese, ein Bushido, Sido und Kollega und so, die haben eigentlich dafür die Vorarbeit geleistet, so, dass diese riesen neue Generation kam. Und dann kam das und was man gar nicht, also so Deutschrap-Festivals oder so, was heute voll huge ist, irgendwie Splash gibt's jetzt zweimal dieses Jahr, findet das statt.
Ja.
Hat immer irgendwie 40.000, 50.000 Besucher. Das waren crazy, früher ganz kleine Sachen. So, da waren teilweise 4.000, 5.000 Leute nur. Mhm. Und du hast auch mit Rap kaum Geld verdient. So und vor allem nicht live. Und dann fing dieses jetzt an, Streaming, wir haben wieder so eine sehr, sehr junge Zielgruppe erschlossen und dann ging's los, Festivals. Und die hatten halt wenig Auswahl. So, wenige Rapper haben verstanden damals, wie wichtig das ist, auf Festivals zu gehen oder live zu spielen.
Warum ist das wichtig? Für Community Building oder für Money-wise?
Beides. Und also warum, live spielst du dir...
Ist so ein dicker Part?
Es ist der also es ist 80% des For Geldes real? Kommt von live.
Yo.
Holy shit, ich dachte definitiv. Immer so, dass... Also man hat halt immer so ein paar Zahlen so rumfliegen gehört, ne? Man in diesem Klar. Business arbeiten, weiß man ja ungefähr, ich kann ungefähr sagen, was bekommt diese Person, wenn er auf der Bühne steht, roundabout.
Ja.
Wenn man auch irgendwie so die Ticketpreise und so mal irgendwie so in seinem Kopf durchrechnet.
Mhm. Ja, also es ist schwierig, so rüberzuschließen, aber also ich kann dir, also ein krasser Co- bis Headlining-Festival-Act kriegt inzwischen sechsstellig.
Bro,
für ein Gig.
Für wie viele Minuten ist das? Wie viele Tracks? Reden wir über eine Stunde?
Das, eine Headlining-Show muss schon so deine 60 bis 90 Minuten killen. So.
Ist krass, weil ich glaube, das haben, also ich persönlich, du wahrscheinlich auch nicht, ich hatte es nicht so auf dem Schirm, dass live so ein dicker Teil ist.
Ich wusste halt, dass viele Künstler immer dieses Ding machen mit Album rausbringen und dann erstmal tot touren, Digga, bis einfach wirklich jeder Kontinent abgehakt ist.
Also guck mal, das erstmal Witzige ist, früher war es so, du hast getourt, um dein Album zu promoten, heute machst du ein Album, um deine Tour zu promoten.
Ja.
Aber, also es ist so, ist okay, klar, live kriegst du sehr gut, sehr viel auf einmal ausgeschüttet, ja, oder du kannst sehr viel Gage bekommen. Und das, also das, was ich sage, das kriegt auch nicht nur ich. So, es gibt einige, die das auch bekommen. So,
und
ne?
Safe auch viele mehr.
Genau. Und Amis kriegen da, also ein sicker Ami kriegt auch siebenstellig.
Mm.
So. Aber das ist dann so, das ein sicker Ami kriegt definitiv siebenstellig, aber das ist dann so ein Level, so ein Kendrick kriegt halt mindestens hier. Der kommt auch nicht drunter.
Ja.
So. Aber das ist auch dann so, dem seine Show kostet auch so viel, Bro.
Ja.
Dem sein Travel, sein Team. Also okay, es ist true. Nicht so, dass der mit insane viel, kann sogar sein, dass der Co-Headliner mit mehr Geld rausgeht als er.
Okay, check, da habe ich nicht dran gedacht,
So, das darfst du auch nicht vergessen.
Das ist ja alles noch da,
Das
also wir reden quasi nicht, was am Ende net Gewinn übrig bleibt, sondern wir reden, was er bekommt.
Der damit reine
er
Gage.
Ja, die Gage ist quasi, kannst du eher als Umsatz bezeichnen. Mhm. Das ist aber nicht dein Gewinn. So.
Ja.
Und live ist aber, der Faktor an live ist da, erspielst du dir lebenslänglich Fans. Also Leute, die du da erspielst, die sind defo für immer deine Fans.
Wir haben den damals live gesehen, so,
weil
2017.
Dieses Erlebnis so.
Das ist eine Emotion, die du dann so krass damit verknüpfst.
Genau, du hast, du gehst auf ein Festival, Alter, du triffst da Partner des anderen Geschlechts oder vielleicht auch des gleichen Geschlechts. Mhm. Also auf jeden Fall, du triffst, weiß ich mein, auf potenzielle sexuelle Partner, du feierst dort, du hast deine Kollegen dabei, du hast so eine fucking good time und das auch noch begleitet im Best Case von deinem Lieblingskünstler und das sind Momente, die, also das ist ja im Endeffekt das, wovon ich dann ja auch inzwischen profitieren kann, wenn dann Kids zu mir kommen und sagen so, yo, ich habe den schönsten Sommer meines Lebens gehabt zu Bros.
Boah, was muss das für
ein
krankes
Mann sein. Und das ist so. Und das kannst du nicht verändern. So, der wird auch noch in 20 Jahren
damals,
sagen, meine Jugend
als ich da war,
waren deine Lieder so.
Ja,
aber das ist auch
so.
Ohne Festivals hast du das.
Geil.
So, genau. Ich habe auch so viele Songs, wo ich so denke, Junge, das war die geilste Zeit. So, gerade so diese Zeit, wo ich so 15, 16, 17 war, ist in meinem Kopf immer so diese goldene Zeit, wo wir so
die Unbeschwertheit.
Unbeschwert,
klar.
Sommerferien, dann so, weißt du, das war so diese Zeit, wo man auf einmal so entdeckt hat, okay, was ist jetzt Alkohol hier so und was ist Partys und ist ganz geil, irgendwie so mit Mädels rumzusexeln und so.
Auf einmal.
Ja. Und
zack, demonetarisiert.
Ja, scheiß drauf. Und das verknüpft man halt sehr, sehr oft auch mit Songs. Und
klar,
ich
weiß.
Das ist sehr geil. Aber was ich noch sagen wollte, ich glaube auch, dass es auch umgekehrt sein kann. Also ich für meinen Teil habe auf jeden Fall schon ein, zwei Mal das Gefühl gehabt, ich war sehr, sehr großer Fan von Person XY musikmäßig.
Und dann,
live war wirklich komplett Absturz.
Ist bei mir 90% leider bei allen Ami-Acts.
Das habe ich sehr oft gehört.
Also
gerade bei diesen Autotune.
Also so,
sag ich jetzt mal.
Schlimmste Auftritt fast, den ich je in meinem Leben gesehen habe, war Migos.
Oh.
Und ich war so, ey Jungs, was machen wir da, Alter? Du guckst es so an und ich meine, ich bin da auch wieder nicht, ich bin nicht die Speerspitze der Live-Kunst. Also ich habe eine sehr spezielle Live-Show, da geht's ja nur um den Spaß, um den Rage. So, dafür werde ich ja bis heute kritisiert, so für dieses Halb-Playback und bla. Und das ist ja aber eine sehr, sehr unkonventionelle Live-Show. Und ich habe auch Live-Autotune und so. Aber man kann das auch sehr schlecht machen. Und da gibt's zum Beispiel, also wer zum Beispiel Live-Autotune richtig insane killt, auch komplett ohne Playback, so, also nicht wie ich, ist einfach Trettmann.
Oh, war ich noch nie live?
So, musst du dir mal geben, Trettmann hat mit die besten Live-Shows. Der killt, also da wirst du auch jeden fragen können, so, der mal auf einer Live-Show von ihm war, der macht das mit diesem Live-Autotune wirklich insane gut.
Ich weiß nicht, ob es jetzt so, also es ist wahrscheinlich kein, na doch, es ist schon teilweise Rap. Wir waren bei einer Crow-Live-Show.
Ja.
Und wirklich, es gibt so Menschen, die gucke ich an und dann denke ich mir so, Alter, der Typ ist made für die Bühne. So,
hey, Carlo Legend inzwischen.
Der Typ ist gemacht für die Bühne. Man hat ihn gesehen, wie er da gespielt hat mit seiner Band und dann kam auch noch so Bad Chief und so, teilweise als Feature und so. Digga, es war einfach nur geil. Ich bin gar nicht mal der große Crow-Fan, aber genau da habe ich das erlebt, was du meintest. Seit dem Tag, dass wir da bin ich Crow-Fan.
Ja, genau, ja.
Ich ziehe mir seitdem jetzt neuerdings eine Mucke in die Playlist.
Das ist ja auch das Coole an Live, ist, dass du da, das haben wir eine andere Ebene, wie du Musik erlebst. Also ich hab so viele Songs sind zu diesen Schallplatten geworden, nur wegen Live. Also gerade einer der besten Beispiele war Avirex. So.
War das ein Song, der am Anfang
Song
Spotify-mäßig nicht performt?
Überhaupt und dann nicht. Also es war ein Song, das war damals eine Doppelsingle, Need for Speed und Avirex. Mhm. Und Avirex war nur der zweite Teil und auch nur eine Minute oder so davon in einem Musikvideo. Okay. Also ich habe das einfach als Add-on drauf gehabt. Ich habe nie gedacht, dass mit dem Song irgendwas passiert.
Bro, ich habe mir gedacht, hast du nicht erwartet, dass der abgeht?
Nein!
Ich weiß noch, Bro, das ist crazy. Das triggert gerade so eine krasse Erinnerung. Ich kann dir sagen, wo ich war in meinem Leben, als ich den Song gehört habe. Ich war in meiner Straße damals, in der Dörpfeldstraße, Junge.
Alter.
In meinem Mitsubishi Space da und habe über mein verficktes AUX-Kabel diesen Track gehört, diese beiden Tracks, das Musikvideo.
Geil.
Und hab's instant in die Playlist gepackt. Geil. Hast du nicht erwartet, dass der so dumm hergeht?
Nee, überhaupt nicht. Und dann war ich auf dem Splash und ich war so, klar, ich spiele alle frischen Songs und spiel den und ich guck so Min an, so, fuck's happening, Alter. Warum rasten die so komplett aus?
Geil.
Und dann gab's auf einmal dieses Video, natürlich, wie die Leute ausrasten und einfach irgendwie so ein paar Monate später ruft mich so Elvia an.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen viral gegangen, das Video, ne?
Genau.
Ich erinnere mich daran.
Ja, und dann ruft mich so mein Manager an und sagt so, Avirex geht Gold. Aber der andere Song nicht.
Also der Main-Song.
So. Und ich war so, und das ist ja das Coole halt auch am Kunstmachen, ist so, es ist so krank unpredictable.
Ja.
Also mit einer der Songs, die ich überhaupt nicht gesehen habe, war Alien.
Ehrlich.
Ich habe Alien gemacht, also Alien ist einer der, also Alien habe ich 100% alleine gemacht, also produziert und geschrieben. So, GEMA schmeckt auf jeden Fall. und ich habe den literally eine Nacht vor Albumabgabe gemacht.
Oh shit.
Also nicht vor Masterabgabe. Alle Songs sind fertig, gemischt, gemastert, Album wird abgegeben. Ich gehe eine Nacht davor aus Joke ins Studio. Mach diesen Song.
Life changing.
Und hau den, mach den so und ich bounce den so raus und ich war so, Alter, die Hook ist schon, die hat schon was.
Ja. Yeah.
Und ich war so, ist der Song krass? Weil ich war schon komplett durch, so das Album hat mich komplett gekillt.
Hättest du gar keinen Song mehr gebraucht?
Das Album war schon
krass,
fertig. Alter. Und nach dem Album hatte ich Burnout so, ich war komplett dann. Ich war komplett seelisch, alles war kaputt in mir.
Also richtig, richtig doll.
Dann hast du erstmal Pause genommen.
Genau, und dann war ich war komplett destroyed nach dem Album. Und dann war ich so weit, also wirklich literally wegen der Arbeit. Ich habe so hart an diesem Album gearbeitet, dass das hat alles gefressen. Das hat mein komplettes Privatleben zerstört. Und dann war das so fertig und der ganze Druck fällt ab. Und dann bin ich wieder aus Spaß ins Studio. Und dann entsteht dieser Song und ich schick den meinem Manager, ganz klassisch halt, und der war so, der Song ist sick, wie kriegen wir den jetzt drauf? Und der war so, Renato, wenn du den bis morgen gemischt und gemastert bekommst, packen wir ihn auf die Platte. Ich, alles klar. Engineer in New York, Zeitverschiebung, wie machen wir das jetzt?
Ach, du
und dann
Scheiße.
War ich so, fuck it, dann habe ich es nicht. Also ich habe eigentlich das ganze Album in New York mischen lassen. Beim Kollegen, den ich da kennengelernt habe.
Mhm.
Und dann war ich so, okay, fuck it, dann habe ich es mit meinem alten Engineer aus Deutschland wieder gemacht, so mit King Size. Und ja, dann habe ich den Song, der Song war nur auf dem, also jetzt nochmal on top, der Song kam nie als Single. Der war einfach nur auf dem Album.
Auf dem Album drauf, ja.
So.
Ja,
der kam nie als Single, der hat nie einen extra Boost stark. Oder so bekommen.
Ja.
Nichts. Ja. Und dann wurde das Ding ohne Video, ohne nichts, ohne dass ich sie jemals gepostet hätte, komplett selbstständig zu einem riesen Hit, Alter.
Gab es einen Song, wo du, also eines von deinen, weiß ich nicht, 20 biggest Hits oder so, gab es da so einen Track, den du so, wo du da saßt und dachtest, boah, vielleicht droppe ich den nicht, der so eine 50-50 Coinflip-Entscheidung war? Oder war es schon so, dass du sagen würdest, du hast die gehört und so, ja Mann, das sind Banger, die müssen mit drauf. Also checkst du, was ich meine?
Komplett. Also ich mag schon, also ich bin so ein Typ, ich habe insanen Selbsthass.
Same. So, ich beleidige mich immer, wenn ich alte Videos gucke.
Genau, und so, ich hasse alle meine Musik so und grundsätzlich bin ich auch nie happy, aber ich glaube kaum ein Creator oder Künstler ist, also ich glaube, die Eigenschaft braucht man leider.
Ja.
Was sehr schlecht ist eigentlich, aber und ich habe auch gelernt, das in den Griff zu bekommen und ich bin heute an einem
Ist Spiel, auch wichtig, dass man es irgendwie in den Griff kriegt, ja, weil sonst muss man, gehst du hoch,
weil der Preis ist zu hoch so.
Ja.
Und also viele Songs, die ich so, also Monica Bellucci war so ein Song, den ich so nicht gesehen habe. Mhm. Also es war ein Song, ich fand den cool, ich fand den toll. Niemals gedacht, dass das so ein fast ein Evergreen-Hit so wird. So. Mhm. Und dass ich den jetzt, ich habe den jetzt, wie gesagt, literally letzte Woche vor Rock im Park vor 60.000 Menschen gespielt und die haben alle mit am Rock am Ring, ein Rockfestival. So, und ich spiele diesen Song. Ich habe niemals gedacht, dass die den überhaupt kennen.
Mm.
So, das ist so ein Song, die Leute dort kommen, sind definitiv nicht für mich gekommen.
Ja.
So, weißt du, ich meine?
Ja.
Und dass so ein Song jetzt so groß dann ist, dass du den einfach auf einem Mainstream-Rock-Festival spielst und so literally 60.000 Leute singen mit.
Das ist krass.
Das ist dann schon, das habe ich definitiv nicht gesehen.
Hat man manchmal so eine künstlerische Beleidigtheit, wenn du so, du hast ja auf dem Album dann deine Favorite Songs, wo du sagst, Digga, da habe ich mein ganzes Herz reingelegt.
Das sind und dann, immer die Songs, die keinen jucken.
Ja, und dann gehen die Songs, so wie du sagst, einfach wo du random irgendwie so auf Gag irgendwie besoffen irgendwas reingerückt hast.
Traurigerweise, aber du kannst
fuckt
es
dich ab.
Du kannst es trotzdem nicht replizieren.
Ein bisschen, dass du sagst, Leute, das ist doch...
Künstler fuckt es ab.
Ja.
Du denkst immer, ey, das ist doch der Song, den habe ich, da habe ich doch viel besser und alles. Nein, juckt die nicht.
Aber geht es dann auch so weit, dass man irgendwann sagt, checken die überhaupt, was ich mache, wenn die diese Songs nicht feiern?
Nee, ich glaube, das ist dieses, und da haben wir es wieder so, das ist dieses, diese Songs, die man als Künstler mag, sind meistens die Songs, die dein eigenes Ego am meisten pleasen.
Oh. Mhm.
So, das hat aber dein Ego, hat aber nichts damit zu tun, was die Leute mögen.
Check.
Und das ist so ein bisschen das Problem.
Das muss man aber erst, wenn man es reflektiert hat, kann man das so annehmen. Ne? Ich glaube, solange du es nicht hast.
Nee, solange du es nicht checkst, denkst du...
Und du bist unverstanden irgendwie.
Das ist das, was ich meine mit diesem... beim Kreativsein muss man wirklich aufpassen, also deine Emotions sind nicht die Realität. Also genauso, wenn du jetzt das Scheiße findest, heißt das nicht, dass die Leute das Scheiße finden.
Bro, ich mach so oft, dass ich da sitze und ich arbeite jetzt mit Miguel zusammen, so wir machen zusammen die Videos und er filmt und schneidet auch und so, aber davor habe ich halt diese 20 ersten Vlogs oder so alle selber gemacht und ich saß da jedes Mal und dachte so, Bro, das ist so fucking garbage, was ich da abgeliefert habe. Alles ist, also das ist so 5 aus 10 oder so. Und alles, was ich davor gemacht habe, ist weitaus besser. Das ist das schlechteste Video. Dann lade ich das so hoch, denk so, keine Ahnung.
Ja.
Und dann schreiben Leute so, Bro, das ist der beste Vlog, den du je gemacht hast. Und ich denke so, Digga, hä?
Ohne Scheiß, aber genau das gleiche auch. Ich hatte jetzt auch so ein Video, wo man halt so gemacht hat und es fand es auch an sich cool, aber da hat man andere Videos, wo man viel mehr Mühe reingelegt hat und so. Und es war halt dann so gemacht, hochgeladen, so man konnte dahinter stehen, aber es war, und dann, Digga, hier, Digga, beste, lustigste ever und dann denkst du, okay, krass, wie gehe ich damit jetzt um?
Das was, ist, also, was aber es ist vielleicht genau, was du meinst, du weißt, dass du da diese Arbeit reingesteckt hast oder du weißt, hey, diese Idee aus diesem Video ist ein bisschen simpler entstanden und deswegen denkst du selber, deswegen ist sie vielleicht schlecht, obwohl sie subjektiv für den Zuschauer halt viel
geiler. Also das Funny Schritt muss ist man ja, schaffen, ja, also was ich zum Beispiel, was ich versucht habe auch zu knacken, was ich oft bei Menschen sehe, egal ob, also ich glaube, das ist auch egal, ob Creator oder YouTuber oder Rapper oder so, was man ja oft betrachtet, ist zum Beispiel so, wenn jemand im Hype so einen insanen Run hat, ne? Sei es jetzt irgendwie jedes Video knallt oder jeder Song knallt und so.
Ich meine, um so, einen Namen zu nennen, das ist gerade Tilo, würde ich sagen.
Genau,
Tilo also ist gerade auf diesem Ultra-Run.
Der Newcomer, die richtig ballern so.
Mhm.
Und einer folgt nach dem anderen. Und was das Ding meistens ist, also was ich oft beobachtet habe, ist eigentlich, oder auch bei mir selbst, so weil ich ja schon mehrmals einen Hype hatte quasi, oder so Runs, dass ich, das Witzige ist, du bist ja als Künstler meistens dann so voller Selbsthass und dann gibt's irgendwie so ein Initial Point, so, also der erste Song, der irgendwie poppt.
Ganz am Anfang meinst du?
Genau, also der Anfang eines jeden Runs, sag ich mal, irgendein Song, der jetzt mal wieder irgendwie steil geht, so, und so einen Run initiiert. Und dann kriegst du wieder diese sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit von außen. Dann legst du deine Selbstzweifel ab und bist auf einmal super befreit und fängst, weil du ja diese Aufmerksamkeit von außen bekommst, zweifelst du nicht mehr so krass an dir und versuchst auch niemanden zu pleasen, weil du weißt, die Leute lieben dich gerade. Und okay, dann machst du viel eher das, was du eigentlich im Herzen machen willst. Und oft, also jetzt so, keine Ahnung, so Motivational-Bücher und so, nennen das eigentlich so in the zone sein und so. Also gibt verschiedene Menschen, die verschiedene Theorien dazu aufstellen. Aber das Ding ist, eigentlich hast du das die ganze Zeit. Nur, was ich gelernt habe und was, glaube ich, jeder Creator und jeder Künstler irgendwann lernen muss, dein Happiness darfst du nicht koppeln an deinen derzeitigen äußerlichen Erfolg.
Bro, das ist
ja, aber das, also,
so schwer.
Das habe ich zum Beispiel sehr, sehr krass. Ja. So. Und da arbeite ich auch mit so Therapie dran.
Ja,
unter
das
anderem,
darfst du nicht, weil das Problem
das
ist,
abzulegen.
Es ändert nichts.
Ja.
Also meistens die Punkte, wo du super erfolgreich warst oder ob es jetzt Runs sind oder einzelne Momente, oft hat man die eh gar nicht gesehen. Oft hat man nicht gewusst, dass das so sein wird. Oft waren es auch eine Verkettung von so vielen Zufällen, so viele Glücksmomente.
Mhm.
Und das Problem ist, man versucht sich dann halt einfach zu machen und sagt so, ja, das ist aber passiert, weil dies und das.
Ja.
Und das stimmt aber leider in meisten Fällen einfach nicht. So, du kannst, und das ist eine Wahrheit, die man als Künstler verstehen muss, du kannst gar nicht so viel beeinflussen, wie du denkst, dass du es kannst. Dein Ego wünscht sich, dass du das so viel beeinflussen könntest. Du kannst es aber nicht.
Ja.
Und du kannst dich selber krank machen, dich selber verrückt machen, deine Kunst auch trashen oft, weil du denkst, du musst jetzt das machen, weil das halt gerade cool ist oder so. Und auch im Gegenteil, selbst wenn du was machst, was dir gefällt so und es ist trotzdem, kommt nicht an so, musst du lernen, auch damit cool zu sein.
Ja.
Weil nur dann wirst du, glaube ich...
Das richtig, das ist der Way. Das ist halt
du,
super schwierig.
Bist du an dem Punkt?
Ja. Es hat aber jetzt halt 6-7 Jahre gebraucht. So.
Ja.
Also auch jeden coolen Künstler, jetzt mal ehrlich gesprochen, so keine Ahnung, welcher A$AP Rocky-Song war das letzte Mal irgendwie hot in den Charts?
Ich bin nicht so der ultra-huge A$AP Rocky-Fan.
Ja, oder, aber, weil, was ich meine, so, ey, oder selbst, keine Ahnung, Kanye West, so, hat auch lange keinen Nummer-1-Hit mehr gehabt oder so, es spielt keine Rolle. Oder, ey, ich bin zum Beispiel ein riesiger Andre 3000-Fan.
So, kenn ich nicht mal.
So, der eine Part von Outkast.
Okay. Okay,
oh,
das
shit.
Kennt man, ja.
Und das ist so für mich einer der krassesten ever. Und der Typ macht seit, also, oder für mich das allerbeste Beispiel, Frank Ocean. Der Typ hatte noch nie Nummer 1 Hit.
Nein?
Nein.
Really?
Noch nie.
Okay.
War nicht irgendwie Lost oder so?
Nein. Lost war, glaube ich, sogar funny, glaube ich, irgendwie gerade mal so Top 10 oder so. Krass. Merkst du was? Spielt es eine Rolle?
Ich habe auch,
So, und das ist für mich,
ja,
mein wahrscheinlich so overall wahrscheinlich mein absoluter Lieblingskünstler.
Ja.
So über alle Genres, über alles, über alle Phasen in meinem Leben erhaben. Das ist wahrscheinlich der Künstler, der mich am längsten und am meisten durch alle... Das ist so, Frank Ocean wäre so ein Mensch, wenn ich ihn treffen würde, würde ich wahrscheinlich in Ohnmacht fallen.
Hättest du überhaupt Bock, ihn zu treffen? So Never Meet Your Idols mäßig?
Wahrscheinlich nicht.
Lass lieber das
so, genau, als... Weil ich bin so krass attached zu dem, dass ich so sagen würde, ich will den nicht treffen.
Und wenn der dann einen schlechten Tag hat und du hast... Und das ist einfach scheiße, bricht das
würde
viel zusammen.
Mein Herz würde zertrümmern.
So. Ja, nee, das darf man nicht machen, Alter.
Ey, es war übelst der geile Podcast. Wir machen zum Abschluss immer so Empfehlung der Woche mäßig.
Ja.
Und wir haben es dir mal wieder vorher nicht gesagt, so wie wir es immer machen.
Wir sagen es keinem Gast.
Wir sagen es keinem Gast, deswegen... du kannst einfach mal eine Empfehlung der Woche für die Leute raushauen. Das kann wirklich alles sein. Das kann ein Essen sein, ein Trinken, ein Song.
Song.
Alles mögliche. Urlaub, Filme, Serien,
ein Land.
Ein Habit oder so. Scheißegal.
Tech Gear.
Möbelstück, Tech Gear, okay.
12.000 Euro Lichtschalter.
Ja. Oder diese Kerze da. Diese.
Die Kerze ist insane.
Die ist geil.
Aber die würde ich nicht als, also das ist schon
nein,
sehr
nein,
nerdig.
Nein, das sollte man nicht machen.
Und sehr kostspielig.
Ja.
Empfehlung der Woche, erkundet eure Region.
Boah. Ach du Scheiße. Ich möchte meine Empfehlung nicht mehr danach
sagen.
Also,
erkundet eure Region. Es gibt safe geile Spots in eurer, egal ob Großstadt, Kleinstadt, egal, fuck it, egal ob ihr in Berlin oder in Buxtehude wohnt oder so, fuck it, erkundet eure Region.
Boah. Das ist die, ey, ich will,
damit
wir
hören
machen,
wir auf.
Wir machen
damit
keine Empfehlung der Woche, wir lassen diese so stehen.
Ja.
Finde ich sehr geil.
War sehr geil, dass wir hier sein durften, Mann.
Ja, Mann.
Hat richtig viel Spaß gemacht.
Ich zeige euch jetzt mal gleich, wir gehen jetzt nochmal.
Wir
hier.
Gehen jetzt gleich zu diesem Erdbeerladen. Und ihr lasst in der Zwischenzeit ein Abo auf YouTube da, ein Like, auf Spotify Bewertung, ihr wisst Bescheid.
Und unterstützt den Rapper, der ist am Upcoming.
Ja, Link in der Beschreibung.
Ich will es endlich schaffen. Mach die Glocke. Jetzt mach's an.
Alle Glocken an, Digga. Alrighty. Dann bis nächste Woche, Freunde.
Mach's gut. Ciao, ciao.